Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom InnoQ Podcast. Ich bin Michael Fitz und zu Gast habe ich heute
AutoWeird FM.
AutoWeird FM, Folge 76, an dem heute historischen Tag, wo Gladbach Bayern 2-1 geschlagen hat, haben wir uns einen Gast aus der schönen Stadt Mönchengladbach eingeladen. Wer das ist, erzählen wir gleich. Hallo Benedikt, wie geht's dir?
Hallo Holger und herzlichen Glückwunsch.
Ja, wir sind jetzt also auf lange Sicht Meister, werden auch jetzt Weltmeister sein und auch...
Also ihr seid auf jeden Fall mindestens mal Meister der Herzen, würde ich sagen.
Ich denke, da geht mehr. Also Herbstmeister auf jeden Fall. Also mit einem Punkt Vorsprung kann man das drei Spieltage vor Schluss schon eigentlich festmachen, dass da nichts mehr passieren kann. Und ja, jetzt geht's ab.
Ja, ich muss sagen, wir haben uns heute ja einen der ganz Großen eingeladen, ja.
Ja.
Also, und
ich bin auch aufgeregt.
Du bist aufgeregt und wir starten hier in die Folge mit so einer Fußballansage. Da bin ich ein bisschen
enttäuscht. Ja, du hast mich einfach die Ansage machen lassen. Was hast du denn erwartet, was da passiert? Dass ich hier Sartre zitiere oder was?
Ja. Dann schlag doch mal den Bogen.
Das kannst du jetzt machen.
Gut, also.
Michael, wie war es denn für dich im Zug? Du hast gesagt, du hast schon Fußballfans gesehen.
Ich habe schon Bierfahnen gehabt, bevor wir hier das erste gute Bier geöffnet haben.
Ja, sehr schön. Nee, wir haben den Michael Fitz haben wir hier.
Den allerbesten Hörer Michael,
ja,
der schon vielfach im Podcast zitiert wurde, haben wir heute eingeladen. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung. Freue mich total, hier zu sein. Ich höre euch ja jetzt auch schon. Wie lange macht ihr das? 2 Jahre? 3 Jahre?
3 Jahre machen wir es jetzt.
Treuer Begleiter auf meinen Autofahrten.
Ja. Mir fällt gerade auf, wir haben eigentlich gar nicht so richtig die Reihenfolge, Hausmitteilung, Vorstellung des Gastes, Bier aufmachen, haben wir nicht so wirklich besprochen vorher.
Nee, wir haben das, wir stolpern mal wieder so rein. Das kommt zum ersten Mal vor, dass wir einfach so mal in die Folge reinstolpern. Das kann, wie hättest du es denn jetzt gerne? Wir können das jetzt aussuchen. Michael, wie hättest du es denn gerne?
Ich wollte gerade sagen, heute könnt ihr mich blamen für alles, was nicht funktioniert, ist der Gast schuld. Das ist die Strafe dafür, dass ich kein Gastgeschenk mitgebracht habe.
Ich hätte das ja verschwiegen, aber da du das jetzt hier auf den Tisch bringst, der Michael kommt hier in den Podcast und hat kein Bier dabei. Also
ja.
Das lassen wir einfach mal so sacken.
Aber Bier machen wir erst nach, zumindest nach dem der Dingsbums hier, Hausmitteilung. Oder? Haben wir denn überhaupt Hausmitteilung?
Wir haben Hausmitteilung, aber lass mich doch erstmal kurz erzählen, wer der Michael ist und warum der es total verdient hat, hier mal in unserem Podcast zu sprechen.
Na gut.
Ich bin ja da, mir wurde ja gerade gesagt, das wären Stasi-Methoden. In Wirklichkeit gucke ich immer nur aufs Xing, was man da so über die Leute lesen kann. Und der Michael, den kenne ich jetzt schon ein bisschen länger, seit der legendären Sokrates 2016, glaube ich, muss das gewesen sein. Da haben wir uns irgendwann mal an einem Abend unter einem Zelt getroffen und über Dinge in der Softwareentwicklung philosophiert. Von daher passt das ja sehr gut. Michael, du hast ich habe mal in unser Pad geschrieben, einen klassischen Wirtschaftsinformatik-Studiengang gemacht. Und dann war eigentlich der Weg schon klar danach, habe ich gesehen, als ich mir deine Vita angeguckt habe. Dann gab es hier so den ein oder anderen kleinen Job, hier mal eine Webseite gemacht, da mal ein bisschen Werkstudent gewesen. Und dann war kein Halten mehr da, dann ging es direkt ab ins Consulting. Und du warst bei der Firma 7P Solutions und Consulting AG. Hatte ich jetzt noch nichts von gehört?
Ich jetzt schon, die sind schon auch, glaube ich, 2-3 Mitarbeiter größer.
Ja?
Ja, genau. Also die Geschichte ist tatsächlich nicht ganz korrekt, aber das lässt sich halt auch aus Reinxing nicht sehen. Nämlich, ich habe eigentlich bei der Firma PSI gearbeitet als Werkstudent. Die haben so Bereiche wie Umweltschutz und ich war im Telco-Bereich, also irgendwie Software für Telekommunikation und dieses...
Boah, da habt ihr bestimmt Erlang gemacht, oder?
Nein, wir haben langweilig Java EE 5 oder 4 auf einem JBoss 4 gemacht.
Ich dachte, Telekommunikation, da macht man immer Erlang und Elixir.
Nur auf den Geräten selber.
Ach so.
Okay.
Genau, und die sind gekauft worden von 7P und da haben wir das Produkt aber weiterentwickelt. Das heißt, da habe ich an einem damals schon 10 Jahre alten Java-Projekt mitarbeiten dürfen.
Okay, das heißt, du hast also auch mal Produkt gemacht.
Ich habe auch schon Produktentwicklung gemacht,
okay,
ja.
Okay.
Du hast das einfach so runtergeschluckt an einem damals schon 10 Jahre alten Projekt. Wie sah das denn aus? Was bringt das für dich für Gefühle, wenn du darüber redest, wenn du jetzt da noch drüber redest?
Tatsächlich bin ich da eigentlich primär dankbar für, weil ich in der Zeit so viel gelernt habe, wovon ich heute noch zehre. Also ich habe keine Angst vor Bash, vor Betriebsthemen. Ich kann irgendwie Java, Also da konnte man halt sehr viel tun. Ne? Mhm. Wir haben damals zum Beispiel schon Solaris Zones benutzt. Das ist im Grunde dasselbe wie Docker, nur schon vor 20 Jahren. Also das hat auch schon Prozesse isoliert und Netzwerk und sowas. Und das ist einfach total, also mir hat das mehr geholfen. Mhm. Ansonsten, der Code war halt lustig. Ne? Manchmal debuggte man so und irgendwann war man wieder an der Stelle, wo man angefangen hatte. Ja. Da hatte man den Kreis einmal durchdebuggt. Also so War-Stories, wie die jeder, länger in der Softwareentwicklung ist.
Ja.
Oder das legendäre Swing-UI, wo wir nicht von Java 1.7, weiß ich nicht, 191 auf 192 konnten, weil danach gingen die Combo-Boxen nicht mehr.
Ja, also, klassisch.
Ja, natürlich. Ja.
Wir haben auch seit ewigen Zeiten schon so eine Altanwendungen-Karte bei uns im Trello. Vielleicht laden wir dich da nochmal für eine weitere Folge ein, wenn du da Geschichten zu erzählen hast. Aber ich würde sagen, der so hat auf mich auf jeden Fall den Eindruck gemacht, der längste Abschnitt deiner Karriere, den hast du jetzt bei InnoQ verbracht. Einer Consulting-Firma, den wahrscheinlich der eine oder andere auch kennt, der gerne Podcasts hört, denn ihr habt einen Podcast, bei dem du auch öfter mal den Host machst oder auch mal zu Themen was sagst.
Genau, wir haben ja eben mein Profil angeguckt. Ich habe, glaube ich, 4 Episoden gemacht. Ich glaube, 2 als Gast, 2 als Host. Mhm. Im Moment ist das nicht so sehr, weil als Host fühle ich mich irgendwo bei Themen wohl, die ich kenne und mache ungern so völlig Fremdthemen und Java ist ja nicht mehr so in der Mode. Da hat man es so schwer als
Gast.
Ja, und auch als Host.
Ja, genau, InnoQ, ihr macht auch Consulting und deutschlandweit bei verschiedenen Kunden, hoppala. Möchtest du noch was über InnoQ erzählen, ein bisschen Werbung machen vielleicht oder?
Ja, Werbung finde ich immer so albern, das klingt so so vor, aber wir machen halt irgendwie, genau, Consulting heißt es offiziell. Ich erzähle immer von meinem Job, dass ich so 80% in Projekten Software beim, mit oder für den Kunden mache und so etwa die restlichen 20% nutze ich dann dazu, Artikel zu schreiben, Vorträge zu halten oder mich sonst wie weiterzubilden oder mal ein Training bei Kunden zu halten oder sowas. Das heißt, wir machen nicht so dieses, was viele bei Consulting ja direkt im Kopf haben, dieses, die machen 3 PowerPoint-Slides, geben die beim Kunden ab und sind dann wieder weg, sondern meistens sind wir auch mindestens so ein Jahr oder eineinhalb in so Projekten. Mhm. Und Ziel ist es immer, uns überflüssig zu machen, was immer ein sehr hohes Ziel ist, was wir auch nicht immer erreichen, aber es ist die Marschrichtung.
Ja.
Genau, das tun wir da. Und genau, wir haben, glaube ich, mittlerweile 5 Standorte so Deutschland verteilt. Wir müssen, keiner muss reisen, wenn er nicht möchte, aber ist mein Traumarbeitgeber aktuell, aber das hängt ja immer von der persönlichen Situation und wie man so ist ab. Ja, ich bin da super glücklich.
Ich weiß nicht, hatten wir in der Simon-Folge schon über InnoQ erzählt? Ich glaube schon, oder? Weil der Simon ist ja auch.
Ich glaube, der hat auch ein paar Worte dazu verloren. Ja. Aber jetzt kommt übrigens eine der grandiosen Benning Dritter-Überleitung.
Ich bin gespannt.
Artikel schreiben, das ist ja ein gutes Stichwort. Denn ich habe auch gelernt, dass du...
Es ist ja kein Fremdwort.
Es gibt auch noch die unbestimmten Artikel.
Ich habe nämlich auch gesehen, dass du eine Kolumne beim Java-Spektrum schreibst. Und da steht sogar, dass du das schon seit mehreren Jahren machst. Da war ich überrascht, weil mir das gar nicht so klar war. Auf jeden Fall hatte sich das so gelesen, dass ihr da seit vielen Jahren diese Kolumne bringt. Machst du das schon lange? Oder?
Ja, ich glaube tatsächlich, ich habe die Tage noch in meinem Excel-Sheet, wo ich so, was ich damit verdient habe. Also man verdient damit ein paar Euro. Man wird davon nicht reich, aber man kriegt so ein bisschen was. Und ich glaube, die erste war 2016.
Wow,
das sind 6 Ausgaben im Jahr. Das heißt, es sind jetzt etwas über 3 Jahre, die ich das tatsächlich schon schreibe.
Ja.
Das merkt man auch. Also es wird jedes Mal schwerer, nochmal ein Thema zu finden.
Wie bist du denn da überhaupt dran gekommen?
Habe ich nämlich auch geschrieben. Ja. Wie kam das?
Ach so,
kennt ihr da jemanden? Der kennt bestimmt wieder alle.
Der mich da kennt.
Das klingt jetzt natürlich, also ich würde jetzt am liebsten erzählen, ich bin halt so toll und so begehrt, dass sie mich unbedingt gefragt haben. Die profane Wahrheit ist, mein Chef, der Philipp Gardier, hat vorher die Kolumne in dem Magazin geschrieben. Okay. Und seine Frau war immer ganz böse auf ihn, weil er dann so Wochenenden hatte, wo er nur noch an der Kolumne geschrieben hat. Und dann hat er einen Doofen gesucht, der die übernimmt. Mhm. Und ich habe mich im Schweiz-Event neben ihn gesetzt und im Bus und gefragt, wie ist denn das so? Und dann hat er mir erklärt, wir schreiben mal eine zusammen. Dann haben wir eine zusammengeschrieben. Dann hat er gesagt, jetzt macht der Michael das. Und seitdem ist meine Frau mit mir sauer, weil da Wochenenden für die Kolumne draufgeht.
Ja, es ist immer so, dass man das immer so vor sich her schiebt und dann auf den letzten Drücker legt man dann los, ne?
Ja. Oder danach.
So, und jetzt habe ich noch Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt rausgesucht, den habe ich vorhin bei meiner Twitter-Recherche gesehen, wo, da war ich wirklich überrascht, muss ich sagen. Da habe ich nämlich gesehen, dass du, dass dein Herz für deutschen Rap anscheinend schlägt. Kann man das so sagen, oder?
Ja, deswegen gehe ich damit nicht hausieren, weil, also streng genommen schlägt mein Herz eigentlich, bin ich da in den 90er Jahren stecken geblieben. Also ich höre primär deutschen Rap, Hip-Hop, der irgendwie so in den 90ern entstanden ist.
Das ist auch, war auch die große Zeit, oder? So Fettes Brot war da, waren ja noch gut damals.
Genau, also irgendwie bei mir hat es mit Freundeskreis angefangen. Also Max Herre, falls du den kennst, bin ich, genau, also so, das war so meine Einstiegssache und ich höre auch neuere Sachen irgendwie, ich höre sowas wie Casper und also das ist ja schon fast eher Mainstream und jetzt sowas wie dieses ganz neue, ich weiß nicht, so Capital Bra oder sowas.
Ja,
das ist dann seltsam. So leider überhaupt nicht mehr meine Musik. Okay. Und
ja, da wird man dann vielleicht vom Fan zum alten Mann, ne?
Das kann sein, ja. wie Fat Tony das schon kennt. Fat Tony, das kennst du?
Ja, genau.
Der hat ja das schöne Zitat, wir sind alle wie Torch alt.
Na, also ich glaube, in dem Lied, das viel größere Zitat ist eigentlich, Entschuldigung, wenn ich das jetzt cover hier, was mich mal ganz oft an Software entwickelt ist, er sagt halt in dem einen Lied, beklagt er sich sozusagen und fragt sich, woran liegt es denn, dass er den ganzen neuen Hip-Hop nicht oder Rap nicht mehr mag und überlegt halt, ob es dran liegt, dass er nur alt geworden ist und dass sozusagen die ihn damals gehört haben, und da alt waren, auch schon dasselbe gedacht haben, wie in so einem Kreis. Und manchmal denke ich das so in der Softwarebranche auch. Bin ich nur so alt geworden und finde das deswegen manchmal nicht so gut? Oder ist das nicht so gut? Ne? Oder also ich finde, das lässt sich tatsächlich auf Software übertragen.
Das ist ja, Leute, hört mal rein. Clint Eastwood, der Song.
Genau.
Grandioser Song. Der war jetzt, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche war der in Düsseldorf. Ich habe ihn mal wieder verpasst. Okay. Ich habe den mal umsonst auf einem Konzert im Zack gesehen. Das war ziemlich cool. Aber da auf der Tour habe ich ihn verpasst. Du warst auch nicht da, nehme ich an.
Nee, ich war in meinem Leben erst auf einem Konzert tatsächlich, weil ich so große Menschenmengen vermeide. Und das war tatsächlich mit meinem Bruder dieses Jahr bei Curse in Oberhausen. Das hat er mir zu Weihnachten geschenkt. Und das war cool, weil also Curse ist auch so jemand, der ist Anfang der 90er bekannt geworden. Und dementsprechend war das Publikum dort auch, also es waren sowieso 200 Leute und es war total gechillt. Man musste keine Angst haben, erdrückt zu werden.
Ja.
Das war schon cool.
Ja, Curse war mal gut, aber ich glaube, also mit Silbermond hat das dann für mich aufgehört, als er dann zusammen mit dieser Silbermond-Tante da was gemacht hat. Das war dann, fand ich, mir zu seicht.
Ah, okay, ich stehe tatsächlich eigentlich genau auf so Hip-Hop-Balladen.
Okay.
Also entweder so Hip-Hop-Balladen oder ich höre dann ganz im krassen Gegenteil, jetzt oute ich mich total, sowas wie Bushido, der halt total reduzierte Beats tatsächlich hat. Also gerade die neuen Alben, da ist nur ein Schlagzeug, das macht nur noch Boom Boom Chuck und das ist total faszinierend, wie man mit so wenig Instrument Musik machen kann. Über die Texte, ja, das ist halt manchmal auch Müll bei. Aber
ist halt Kunst.
Also ich höre da ja auch nicht alles, genau, aber auch da gibt es super coole Balladen von ihm, die dann auch nicht ganz so gangstermäßig krass sind.
Er hat ja auch einen Integrationsbambi bekommen, also von daher.
Ja, Bushido ist musikalisch auch schon ganz hörbar, muss man schon sagen. Das ist schon. Aber ja.
Okay.
Aber ja, aber ist auch Sido zum Beispiel. Also auch ich finde ja auch Sido ganz, ganz gut. Kennst du diesen Sido-Track, wo Bushido, also diesen 10-Minuten-Sido-Track, wo der alle oder ganz viele deutsche Hip-Hop-Künstler featured, unter anderem Bushido auch?
Nee, den kenne ich tatsächlich.
Das ist ein 30-11-80, glaube ich. Das ist.
Ja, das Album kenne ich.
Ja, da ist halt so ein Mega-Track drauf, wo Bushido auch drin ist, was ja irgendwie Bushido und Sido haben ja auch irgendwie so ein bisschen Beef.
Ja, vielleicht kenne ich den auch. Es gibt auch vom Böhmermann, der hat, glaube ich, mal mit dem Ländemann so ein Medley über deutschen Hip-Hop gemacht.
Ach, ist das so wie History of Rap?
Ja, ja, das
genau.
Jimmy Fallon und Justin Timberlake.
Ja, genau. Also,
okay, ja, aber doch so
hat ähnlich. Hat er sich da auch bedient? Ich kannte das
so ähnlich war das, so ähnlich war das, ja.
Okay, ich würde sagen, Abschweiflevel ist schon mal erreicht für diese Folge. Bevor wir mit den Hausmitteilungen anfangen, habe ich jetzt dann doch ein bisschen Durst bekommen irgendwie.
Ist das so?
Ja.
Also hast du Durst einfach?
Ich habe Durst, ja.
Na gut, dann wenn
ich habe noch nicht fertig, ich habe nur Durst.
Wenn du Durst hast, also ich habe heute ein bisschen, ich war mal mit dem Holy Craft und habe mich ein bisschen inspirieren lassen. Ja. Ich habe mich vom Craft Beer, ne, Craft Beer Dan ist ja nicht mehr da, Craft Beer irgendwer anders war da, den kannte ich auch.
Ja.
Also ich kam in den Laden rein und es lief irgendwie Metalcore. Mhm. Ich war direkt, zack, da kaufe ich ein.
Ja.
Hier gehöre ich hin. Und wir fangen heute mal an mit einem schönen Getränk aus dem Hause Lehrwig. Der Hörer der zweiten Stunde mag es vielleicht wissen. Lehrwig ist meine Lieblingsbrauerei und wir haben hier ein IPA. Und ich bin mal gespannt, ob dieses IPA euch mundet.
Okay.
Ich bin mal gespannt.
Das besondere Feature dieses IPAs.
Das werdet ihr mir gleich verraten, das besondere Feature dieses IPAs.
dass ich das schon vorher gelesen hatte, ist...
Ja, aber okay. Spiel doch einfach mal mit, verdammt nochmal.
Ich wollte schon anmerken, hier hat noch keiner heißes Untap auf. Also ich bin ja sonst überhaupt kein Biertrinker, insofern ja. Bin ich total gespannt.
Dann kannst du ja mal sagen, was du daraus schmeckst.
Meine
was
Frau
wieder, lässt wieder die Kopfnote auf dich wirkt.
Dass ich nach zwei Bier schon betrunken wäre, das werden wir also heute Abend alle gemeinsam feststellen.
Dann war es vielleicht ganz gut, dass wir dieses Bier genommen haben.
So, dieses Bier ist nämlich, mal gucken, ob man das rausschmeckt, was das Besondere an diesem Bier ist hier.
Ja, es ist auf jeden Fall, es hat eine helle, trübe Gelbnote.
Ja, es riecht schon mal nicht so gut, muss ich sagen.
Auch ein bisschen Frucht hat es aber.
Ja, es hat riecht ein bisschen so Frucht, nach Pfirsich, oder?
Aber, ja, das Pfirsich, aber sonst irgendwie so ein bisschen muffig dann, leider.
Ja, es geht so ein bisschen, habe ich auch gedacht.
Es riecht so ein bisschen, bisschen nach Klostein riecht es.
Muss ich leider. Schauen wir mal.
Prüsterchen.
Michael guckt mich verwirrt an.
Nee, das ist nichts.
Ich habe überlegt, ob es Maracuja ist, aber irgendwie ist es...
Maracuja könnte sein, das, aber...
Ich finde es auch gut, dass du die Becher richtig vollgemacht hast. So. Ja, soll ja nichts überbleiben, ne?
Das ist alkoholfreies IPA. Mhm. Und,
Na gut.
Das,
ja, jetzt nochmal das andere, das Ün. Das Ün ist ja eigentlich
das ganz Ün okay. Das Ün ist richtig gut. Und man, der hat mir das heute im Laden verkauft. Also, das kann ja von Lehrweg, das kann ja eigentlich nicht schlecht ja. sein, aber das ist nicht gut. Also, das, okay, flüssig ist es.
Ich weiß ja, was da noch steht und ich weiß, dass das dann das sehr geil wird. Also von daher.
Ja.
Ich habe für heute eine Hausmitteilung mitgebracht. Ist aber ist eine ganz schnelle. Geht ganz schnell vorbei.
Hm?
Hast du Hausmitteilung, Holger?
Nö.
Okay. Michael, was machst du am 15.01.2020? Hast du da schon was vor?
Da müsste ich jetzt in den Kalender gucken.
Okay.
Ach, die Hausmitteilung.
Weil ich bin mir sicher, dass du da noch nichts vorhast und dass du dann Zeit hast, zu einem grandiosen Event zu kommen.
Ja.
In die Klingenstadt Solingen.
In die Klingenstadt Solingen, ja.
Um dort einen Vortrag zu hören. Nicht von irgendwem, sondern von Holger Große-Plankermann.
Ich werde
Holger geht mal wieder auf die on stage.
Ja, ich gehe mal wieder über die Bühnen der Welt. Ich meine, ihr seid ja, ihr macht euch ja rar, ihr beiden, weil also ihr seid quasi, Konferenzen kennt ihr ja gar nicht. Ich hingegen bin jeden Tag quasi auf einer anderen Bühne. Ja, es hat ein bisschen gedauert damit. Ich brauche mir so ein bisschen mehr Vorlaufzeit dafür.
Ja. Ja. Aber man konnte dich überreden.
Nee, was heißt überreden? Also ich wollte das ja schon, ich habe sie einfach verbummelt so ein bisschen. Nachdem ich habe ja quasi irgendwann im letzten Jahr habe ich ja mit diesem Vortrag angefangen, habe das bei ein paar Konferenzen eingereicht und war mega, mega abgefuckt, dass das nicht geklappt hat.
Ja.
Und dann habe ich das Ding erstmal zur Seite gelegt und war in so einer existenziellen Krise. Das Thema, das interessiert doch sowieso keinen. Und es ist doch alles Kacke. Und dann habe ich das Ding irgendwann wieder rausgeholt, habe gedacht, nee, so kacke ist es vielleicht doch nicht. Und jetzt mal gucken, was die Klingenstadt Solingen dazu sagt.
Ja, also 15.01. Ja. Holger live on stage zum Thema
Cucumber und BDD.
Ein relevantes
also
Cucumber Thema. Cucumber
JS, also so Frontend-BDD-Kram. Da haben wir ja schon mal eine Folge drüber gemacht.
Ja.
Und da also es wird grob um Systemkomplex wird's gehen. Da ist noch ein zweiter Vortrag dabei. Da werden hier Anna und Christina werden was über, ich glaube, JavaScript-Anti-Patterns oder sowas. How not to JavaScript heißt der. Da freue ich mich auch drauf. Und mal gucken,
ja,
was das so gibt. Ich glaube, in JavaScript gibt es keine Anti-Pattern. Da funktioniert einfach alles so gut, im Gegensatz zu in anderen Sprachen.
Gibt es da nicht diese beiden verschiedenen dicken?
Nein. Nein.
Okay. Nicht.
Nein.
Dann muss ich das verwechselt haben.
Das sind nicht die Anti-Patterns, die du siehst. Nein, nee, keine Ahnung, was sie da erzählen. Ich bin sehr gespannt. Und ich freue mich auch drauf. Und bin noch nicht aufgeregt.
Ich freue mich auch drauf, weil ich habe mich natürlich sofort eingetragen.
Ja, ich werde erst ab morgen bin ich aufgeregt.
Ich werde dich da supporten.
Supporten nennt man sowas,
wie es meine Art ist.
Ja.
Mhm. So mit transparenten.
Ja, Schlüppern.
Gut. Sonst noch Hausmitteilung irgendwie? Michael, bist du? Hältst du irgendwo einen Vortrag, den wir noch?
Ja, halte doch überall immer Vorträge. Ich meine, ich war ja irgendwie Anfang der Woche kam ein Kollege aus dem Projekt an. Ach, übrigens, heute ist der Benedikt hier, ist hier da unten im Konferenzraum und hält einen Vortrag. Ach, das wollte ich dir noch erzählt haben. Gehen wir gleich zusammen essen? Ach, okay.
Ja.
Ja.
Ich halte tatsächlich auch einen Vortrag. Ich wurde angenommen für die Java-Land, das habe ich noch gar nicht erzählt.
Ja. Ach Quatsch. Der feine Herr, worum geht's?
Es geht.
Geht's um Arndt?
Nein, es geht nicht um Arndt.
Maven.
Es geht auch nicht um
Basil.
Nein, es geht um Dependency Management in Gradle tatsächlich.
Ach so, na schön.
Ja.
Schön.
Ist aber noch ein bisschen hin, das erzähle ich dann nochmal, wenn es soweit ist.
Der Vortrag ist noch gar nicht fertig wahrscheinlich.
Doch.
Profis machen den erst am Tag vorher, oder? Also nicht so wie ich ein Jahr vorher.
Ja, ich mach das so, wir haben ja zu vielen Themen in der Firma schon Vorträge. dann sage ich mir immer, ach ja, da haben wir ja schon was fertig, das kann ich ja dann machen. Mhm. Und so ungefähr 3 Stunden, bevor ich den Vortrag halten muss, denke ich mir, scheiße, ich muss das nochmal auf meine Art komplett neu machen. Fange ich an, die Folien alle komplett umzumodeln, umzubauen und ja, so werde ich das da auch wieder machen.
Ich denke, ja.
Ich glaube, es kommt darauf an, was du unter, wann der Vortrag, also wann der entsteht, ist im Kopf hast. Also bei mir entstehen die Folien manchmal erst am Abend vorher, aber der Vortrag ist eigentlich fertig.
Das könnte ich nicht. Also da bin ich einfach nervlich nicht für ausgelegt. Okay.
Immer geht es auch nicht, aber schon mal.
Da hast du offenbar Nerven wie Stahlseile, das ist.
Genau, aber also wir sehen uns dann auf der JavaLand, Benedikt, weil ich bin da mit dem Web Components Einführungstalk auch angenommen worden, den werde ich da auch nochmal halten.
Cool. Web Components. Hm? Ein Thema, das uns alle angeht, das wir irgendwann mal vertiefen sollten. Aber heute geht es um die beste aller Programmiersprachen.
Ja, die beste Programmiersprache, zumindest die erste Programmiersprache auf der JVM. Soweit mag ich mich aus dem Fenster lehnen. Und zu dem Zeitpunkt war es doch die beste.
Ja.
Ja.
Wir haben uns nämlich heute den Michael eingeladen, weil wir über Java reden wollen und über das, was es da in Zukunft noch so geben wird. Denn mir ist aufgefallen, du hast den einen oder anderen Vortrag schon mal darüber gehalten, was zu bestimmten Features, also das und das Feature ist jetzt irgendwie neu oder so ein bisschen den Blick nach vorne, was erwartet uns da alles mit Java 9, 10, 11, 12 und so weiter. Ist das irgendwie, also wie bist du dazu gekommen, dass du dazu Vorträge gehalten hast? Ist das irgendwas, was dich persönlich, wo du irgendwie was mit zu tun hast, dass du da irgendwie auf irgendwelchen Mailinglisten unterwegs bist oder?
Tatsächlich Java ist die Sprache, die ich im Studium schon gelernt habe und die mich seitdem durch fast alle Projekte begleitet hat. Und um den Bogen wieder zurückzuschließen, ich habe da diese Kolumne, für die man ja alle 2 Monate ein Thema finden muss.
Und da ja alle 2 Monate neue Java-Version rauskommt mittlerweile. Ja.
Das ist dann tatsächlich ein Zufall gewesen, aber es begab sich zu der Zeit, wo Java 9 rauskam, dass eben alle Leute über, ich glaube, JShell ist dazu gekommen, haben sie drüber geschrieben. Das ist wie so eine interaktive Shell-REPL, die man aufmachen kann. Und die anderen haben über das Modulsystem geschrieben. Mhm. Und ich fand das Modulsystem nie so sonderlich spannend und habe halt gedacht, aber da gehen halt all die Features verloren, die da noch drin waren. Und das ist damals eine Kolumne geworden. Und zufällig kam dann noch dieser verkürzte Zyklus und dann kam Java 10 raus und habe ich gedacht, dann kannst du auch über die Neuigkeiten in 10 schreiben. Und
jetzt hast du einmal angefangen,
Vorträgen, ich habe es jetzt mittlerweile aufgehört, weil die Releases jetzt sind teilweise doch sehr, sehr klein geworden. Da tue ich mir dann schwer, eine ganze Kolumne mitzufüllen. Und es gibt einen Kolumnisten, der nur noch über Java Features und so schreibt. Aber daraus, also aus meinen, ganz oft ist das aus meinen Artikeln, sich Vorträge ableiten oder der andere Weg. Und so bin ich damals dazu gekommen, über Java zu schreiben. Und seitdem lese ich auch auf diversen Mailinglisten mit. Mhm. Weil, wenn das halt die Sprache ist, die man so tagtäglich einsetzt, ist es nicht so verkehrt, auch so ein bisschen mitzubekommen, wo bewegt die sich denn hin? Mhm. Und die Vorträge sind dann wie so Service an den Leuten, die da hingehen, die vielleicht nicht von ihrem Arbeitgeber die Möglichkeit bekommen, das so ständig oder nebenbei zu machen. Die können dann halt in so einen Vortrag kommen und kriegen einmal in der Stunde so einen Schnellüberblick, was kommt denn da so, was ist für mich interessant. Das ist so damals die Idee gewesen.
Ja, wobei man muss da jetzt natürlich schon sagen, wenn man das Fass aufmacht, dann müsste man eigentlich sagen, gut, dann musst du eigentlich auch auf der Maven-Liste anmelden, weil du immer Maven benutzt.
Der bin
dann
ich auch angemeldet.
Musst du dich auch irgendwie auf irgendwelchen JUnit-Dingern musst du dich anmelden und auf der Spring Boot-Liste musst du dann dabei sein. Das ist dann natürlich von der Menge an Content, der darüber geht, ist natürlich auch irgendwann schwierig, ne?
Ja, also ich glaube, es muss nicht jeder tun, aber ich glaube, es ist ganz wertvoll, wenn es überall mal so ein paar Leute gibt, die das tun und die dann irgendwie so Vorträge halten. Muss ja nicht nur ich sein, die das wieder ein bisschen zusammenfassen, damit man den Überblick behält. Ja. Aber man möchte auch irgendwie, glaube ich, nicht in seiner Java-Welt leben und dann nach 3 Jahren plötzlich aufwachen und die Welt hat sich einmal um 180 Grad gedreht. Ich glaube, das ist auch leider nicht das Optimum.
Ja. Ja, ich habe mich gefragt, wo anfangen, wo aufhören bei dem Thema. Und meine erste Idee war, man könnte ja mal darüber sprechen, wo stehen wir jetzt eigentlich und was ist seitdem so alles passiert, weil du hast das gerade schon so gesagt, mit Java 9 hat für mich irgendwie so ein neues Zeitalter eingesetzt.
Neues Zeitalter, ja. Oh mein Gott.
Die Gezeitenwende, Java 9.
Ja, ich meine, für mich war ja, also ich habe eigentlich fast, so Java 8 war für mich das letzte Release, wo ich jetzt zumindest diese ganze Lambda-funktionale Kram, den habe ich noch so mitgekriegt. Danach, da habe ich für mich so ein bisschen den Überblick verloren, muss ich sagen. Also Modulsystem habe ich im Projekt noch nicht verwendet und das ist komplett an mir vorbeigerauscht. Ist das so, dass setzt ihr das ein? Ist das was bei euch sehr präsent ist?
Also ich habe es noch nie in der Praxis gesehen.
Das, ja, okay, das wäre jetzt auch mein Eindruck, ja.
Ich auch nicht, und ich hatte auch für einen Vortrag, den ich letztens gemacht habe, irgendwie Zahlen rausgesucht, die jetzt nicht wahnsinnig repräsentativ sind, aber im letzten JetBrains Developer Survey stand auch irgendwie drin, dass, glaube ich, 83% der Leute immer noch auf Java 8 sind und da stehen geblieben sind.
Also wir sind im aktuellen Projekt auf Java 11, aber trotzdem ist das nicht irgendwie...
Ja, du kannst ja trotzdem auf dem ClassPass quasi mit der Anwendung laufen und das halt nicht mit Modulen machen.
Genau, ich mache bei den Vorträgen immer so ein Hand-Show-Off und wenn man da dann so, also wenn ich jetzt mal von 100 Leuten ausgehe, dann ist tatsächlich so, dass gefühlt heutzutage so 70 Leute sich noch bei Java 1.8 melden und dann die 30 höchstens sich auf die neueren verteilen, dann ganz viele auf 11, wie du gerade sagtest. Und wenn man dann nach dem Modulsystem fragt, dann bleiben von den 30 Händen noch zwei übrig oder so oder eine.
Okay.
Also ich habe es in der Praxis noch nicht so gesehen.
Das Problem ist ja auch damit, glaube ich, so ein Stück weit, dass es halt im ganzen Ökosystem eigentlich sich durchsetzen muss, damit du es ernsthaft benutzen kannst, weil sonst fängst du halt wieder an. Und selbst wenn du jetzt da die eine Library, die du hast, ist dann irgendwie ein Modul, aber dann hast du irgendwie dieses Framework, was dann wieder transitiv fünf andere Sachen reinzieht und dann sind dann irgendwelche Sachen keine Module und dann ist wieder alles kaputt und dann
Ja, und dann ist halt noch die Frage, was bringt einem denn das Modulsystem? Weil der größte Vorteil, den ich bisher immer gesehen habe, ist, dass du verhinderst, dass jemand aus Versehen auf deine Internals zugreift, was dich ja darin hemmt, dich weiterzuentwickeln, weil du Angst hast, die internen Klassen zu ändern. Ja. Und ich weiß nicht, in meinen Projekten war das nie ein Problem. Oder so gering, dass es sich eigentlich nicht lohnt. Und wenn man dann überlegt, dann muss man halt den ganzen Modulsachen lernen. Und Spring, gerade Spring Boot ist ja sehr verbreitet. Die haben Module, ich weiß gar nicht, ob sie die aktuell unterstützen, aber ganz lange haben sie immer gesagt, mach das ohne Module, alles auf dem ClassPass. Und dann fängt man halt an, auch noch gegen sein Framework zu arbeiten. Und man wird ja irgendwo dann doch bezahlt, Mehrwert für den Kunden zu liefern und nicht technische Probleme zu lösen, ne?
Ja, wobei ja, glaube ich, auch eine Motivation war, also das ist jetzt so das, was der User vielleicht aus seiner Perspektive von hat, eine Motivation war ja auch, glaube ich, so ein bisschen diese kleineren Runtime-Images daraus bauen zu können.
Aber das funktioniert, ja, aber dann muss man immer, also genau, das kommt dann, glaube ich, wieder darauf an, in welcher Welt du unterwegs bist, ne? Also für so Desktop-Anwendungen, glaube ich, ist das ein super Gewinn, dass du eine kleinere Runtime hast. Die Frage ist halt, wenn du das in Docker hast, weil potenziell baut ja jedes deiner Projekte eine eigene Runtime-Image und dann kannst du die nicht mehr cachen zwischen verschiedenen, also die Docker-Layer. Ja. Und dann hast du vielleicht in Summe sogar mehr, aber das muss man, glaube ich, immer im Einzelfall sich angucken.
Ja, also vielleicht kann man das so abschließend sagen, es war, glaube ich, schon im Vorfeld ein kontroverses Thema irgendwie, als das angekündigt wurde, was damit so kommt. Und das ist etwas, was dem ganzen Ökosystem noch schwerfällt zu adaptieren. Also.
Genau, also ich glaube auch, das Modulsystem ist neben dieser ganzen, wie lange werden denn Releases gepflegt, Thematik, der größte Grund dafür, dass es noch so viele gibt, die auf 8 sind. Weil die sich bis heute noch nicht getraut haben. Und bei vielen ist es, glaube ich, auch aufgrund des Modulsystems zu updaten.
Ja, aber wobei man es ja nicht machen muss, ne? Also man kann ja Java 11 machen und trotzdem kein Modulsystem, ne?
Ja.
Ja, ja, ich sehe, dass ihr alle euer Glas schon leer habt. Es geht schnell.
Das war auch alkoholfrei.
Es war ein alkoholfreies IPA. Vielleicht machen wir dann schnell hier ein Zwischenbier auf und gehen dann aber sofort weiter.
Ich denke, ja. Dir habe ich hier ein Frau Gruber mitgebracht. Diamonds in the Orbit, ein New World Pale Ale.
Frau Gruber ist ja bekanntlichermaßen das aktuelle Auto-Weird FM Signature Bier von mir.
War das das Diamonds in the Orbit?
Ist das normale Pale Ale von denen? Nee, ne? Das
ist ein New World Pale Ale. Keine Ahnung, was ein New World
Das habe ich aber letztens im Holycraft vom Fass getrunken und es war sehr, sehr geil. Also
na gut, dann kriegst du erstmal hier einen schönen Hub davon.
Ich gucke mal.
Moment. Also wir haben hier noch.
Also da kommt schon ordentlich Frucht, finde ich.
Danke dir.
Da fangen dann wieder die Leute an, die sagen, das ist ja, schmeckt ja oder riecht ja wie,
guck mal,
wie Fruchtsaft.
Es hat hier was.
Aber tatsächlich vom Geruch her ist es ähnlich wie das davor, aber nicht so.
Es ist, vom Geruch her würde ich auch sagen, es ist vergleichbar mit dem IPA. Ich hoffe aber, oder ich denke, oder ich weiß, dass der Geschmack hier mehr hält, als der Geruch bei dem anderen versprochen hat.
Dann mal.
Ich rede wirres Zeug.
Mhm.
Ja, Holger ist so ein bisschen so, hm.
Prisselchen.
Ich bin nicht so sicher, ob das so geil ist, zum Wohl.
Farbe, schön trüb. Joa. Ja, ist doch sehr geil.
Ja, das kann was.
Das ist mal lecker.
Das würde ich auf jeden Fall sämtlichen Pilz vorziehen.
Ja.
Das ist sehr geil.
Frau Gruber kann was. Also, ich habe hier mal so eine Liste gemacht von Java 9 bis Java 13 und habe mal alle Sachen aufgeschrieben, die ich interessant fand. Ich würde die einfach mal kurz vorlesen und ihr schreit einfach rein, wenn ihr sagt, das ist was, wo man vielleicht nochmal kurz drüber reden könnte, was interessant ist. Also Java 9 war für mich Modulsystem und JShell, hast du ja schon gesagt. Java 10 war ich überrascht, da gab es die Local Type Inference, das heißt, dass ich halt var schreiben kann anstatt den Typ, wenn ich eine Variable deklariere. Ist jetzt für Java irgendwie, glaube ich, wow, krass, krasses neues Feature. Da wurde ja dann auch ewig rumdiskutiert, kann man das dann auch auf Feldern machen und gibt es dann irgendwie val und var oder nicht? Und am Ende ist so ein bisschen die Minimallösung geworden.
Val und var? Hast du da an, denkst du an eine bestimmte Sprache, wie das dann?
Kann sein, dass es andere Sprachen gibt, die das auch, die beides bieten.
Du meinst let und const.
let und const, genau, ja. Genau. Das war das. An das hatte ich gedacht. Klingt auch phonetisch ähnlich.
Ja, also wir haben jetzt auch vor einiger Zeit bei uns auf der Arbeit Teile der Anwendung auf Java 11 migriert und es ist irgendwie ganz nett, aber ist jetzt auch nicht irgendwie, dass ich mir denke, wow, krass, das ist ja so viel toller, dass wir das jetzt var schreiben kann anstatt ArrayList oder was auch immer.
Ja, also in der Doku dazu steht, glaube ich, als primär so das Beispiel, wenn du irgendwo so ganz tief in so einem Lambda verschachtelt bist, ja. Wo du dann Function von List, von Map, von Foo hast, da ja. Sparst du halt sehr viel, ne?
Ja, okay.
Aber gerade bei so Beispielen wie Int, ob ich jetzt var oder Int hinschreibe, ist der Gewinn halt wirklich, also noch nicht mal ein Zeichen.
Ja.
Da komme ich mir auch immer komisch bei vor.
Ja. Genau. Es ist eigentlich bei Try with Resources noch ganz nett, weil du es da auch benutzen kannst.
Ja, stimmt.
In der Klammer. Da ist es irgendwie, boah. Was habe ich hier? Genau, dann habe ich aufgeschrieben, viel internes VM-Zeug. Also generell, wenn man sich so diese Listen durchschaut, ich hatte da von Wikipedia mir so eine Liste hergeholt, mit was gab es Neues in den vergangenen JVM-Releases, da ist dann oft irgendwie, keine Ahnung, die und die Bytecode-Anweisung wurde jetzt hinzugefügt oder es gibt irgendwie dynamische Konstanten, irgendwas, bla, und also viele Sachen, wo du denkst so, ach, das gibt's irgendwie auch noch, womit du eigentlich so als Entwickler in deiner täglichen Arbeit gar nichts zu tun hast.
Also was ich noch spannend fand, ist in dem 9er oder auch in dem 10er, dass sie ja dieses Versionsschema geändert haben. Mhm. Stimmt, das ist vielleicht auch ein Grund, wieso sich 9 nie so durchgesetzt hat. Also früher war ja immer Java 1.6, 1.7, 1.8. Und mit 9 haben sie es ja wirklich auf 9 nach vorne geändert. Und da mussten ja die ganzen Build-Tools erstmal nachziehen.
Ja.
Weil früher war es halt üblich, wenn du die Java-Version rausfinden wolltest, dann hast du Substring ab der dritten Stelle gemacht.
Ja.
Und das ist halt kaputt gegangen. Und also ich glaube, das war auch so ein Blocker.
Das fand ich aber auch insofern interessant, weil es für mich mit zum Ausdruck gebracht hat, dass sie sich entschieden haben, auch Breaking Changes zu machen. Weil es ist nämlich eben kein Minor Release mehr, weil es waren früher ja quasi nur Minor Releases. Ja, das
stimmt schon.
Und jetzt sind es wirklich Major Releases, wo sie halt auch Sachen einfach rausnehmen können.
Ja, genau. Und das Zweite, was hast du noch nicht drin, also du hast noch einen Pack, aber da kommen wir vielleicht später nochmal zu, aber was ich noch groß fand, war, dass mit 10 haben sie so irgendwann mal so ein paar Docker-Enhancements reingebaut.
Ach, sind das diese VM-Flags, dass der irgendwie sich
die... Ja, beziehungsweise die muss man heutzutage gar nicht mehr setzen, weil die JVM erkennt von selber, dass sie in so einem Container läuft, weil davor war das so, also die guckt ja in irgendeinem Linux-Datei nach, wie viel RAM und wie viel CPUs die hat. Und bevor die Docker konnte, hat die das einfach vom Host gesehen. Mhm. Das heißt, wenn du da so einen Host mit 64 GB hattest und hast den Container auf 1 GB eingeschränkt, dann hat die JVM trotzdem 64 GB gesehen und auch genommen.
Ah ja.
Und das haben sie eingefügt. Und das war für mich in 10 fast schon das Spannendste, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Weil das wirklich, also da profitierst du halt wirklich von.
Mhm. Ah, das ist gut zu wissen, ja.
Genau, vorher gab es, glaube ich, noch so einen Flag.
Ja, so und ein XX, irgendwie allow, unsafe, irgendwas, Features, bla. Und dann musstest du noch sagen, C-Group, Memory, Setting, ja, irgendwas.
Genau, und das haben sie aber auch zu backportiert. Also in den letzten Achtern ist das dann auch schon sogar wieder zurückgekommen. Genau, das fand ich fast in Szenen am coolsten, wenn ich hier so über meine Liste gucke.
Ja.
Warum ist denn in 11 und 10 in deiner Liste jeweils Local Type Inference drin?
Weil ich dachte, es wäre in 11 gekommen und diese, dann habe ich da, wollte ich das durchstreichen und habe das nicht richtig hingekriegt. Deshalb steht das da jetzt.
Ach so.
Genau, okay. Das soll bedeuten, in 11 ist es durchgestrichen, weil es war gar nicht in 11, es war in 10.
Ach so, na gut.
Ja.
Und es, also du hast ein spannendes Feature wie HTTP-Client da. Also Java hat endlich einen HTTP-Client, das ist ja der Wahnsinn.
Das stimmt ja nicht. Ach Java so. Hatte ja immer einen HTTP-Client. Ich weiß nicht, ob dir HTTP-URL-Connection etwas sagt.
Das ist richtig, ja. Aber
das ist richtig krass, das Ding. Das ist ein richtiges Geschoss.
Also die API ist, glaube ich, nie auf sonderlich viele Freunde gestoßen. Aber theoretisch gab es den halt.
Ja, okay, na gut.
Mhm. Und die Neuentwicklung war primär also die gibt's jetzt so mit Bildern, also sagst du was wie ne hier Client Execute Request und es geht auch asynchron. Und eigentlich haben sie es aber gebaut, damit du HTTP2 sprechen kannst als Client.
Okay.
Also das war der eigentliche Aufhänger, wieso sie überhaupt nochmal über neues API nachgedacht haben.
Ja, interessant, weil eigentlich gibt's ja genug Third-Party-Libraries, dass man sich jetzt muss ich das jetzt im JDK drin haben oder in der Standard-Library drin haben?
Aber das ist zum Beispiel eine Diskussion, die ich ganz oft mit Kollegen, die aus anderen Sprachuniversen kommen, gehabt habe, die immer zum Beispiel Java vorgeworfen haben, da ist ja gar kein HTTP-Server mit im Kern. Okay. Und ich glaube, es gibt einfach zwei Lager von Entwicklern, die am liebsten alles Mögliche mit im Kern hätten. Also auch JSON-Parsing gehört für manche Leute in den Sprachkern. Okay. Und dann gibt's wiederum Java, die meiner Meinung nach halt sehr, sehr viel dann in Bibliotheken ausgelagert haben. Hat halt beides so sein Für und Wider, ne?
Ja. Ja, ja.
Der Benedikt denkt noch.
Ja, bei Gradle ist gerade so ein bisschen die Diskussion bei uns, dass wir versuchen, mehr von den Plugins quasi rauszulösen aus Gradle. Also im Gegensatz zu Maven, bei Maven ist ja so, dass quasi alles ist ein externes Plugin im Endeffekt. Also auch der Compiler ist quasi ein externes Plugin. Bei Gradle gibt es halt ein paar Built-in-Plugins, so das Java-Plugin oder so Sachen wie Jacoco und Findbugs. Scala, sogar Play gab es mal als Plugin, wo man dann irgendwann sagt, okay, wo ist denn hier die Grenze? Was muss jetzt wirklich noch in dieses Build-Tool rein? Und was ist eigentlich etwas, was ja eigentlich extern ist? Ist immer ein Für und Wider, ne? Also Convenience für Leute, die es benutzen. VS, wie einfach ist es für uns, das weiterzuentwickeln? Würde ich sagen. Ja. Und jetzt fängt es so ein bisschen an mit den ganzen Previews, mit Java 12 und 13, da kamen nämlich ein paar interessante Previews. Einmal die Switch-Expressions, ich glaube, da können wir uns gleich ein bisschen länger drüber unterhalten, die sind ja anscheinend sehr kontrovers, werden die diskutiert. Und seit Java 13 gibt es ein Preview für Multiline-Strings, wo ich so dachte, also manche Sachen, die ich da so sehe in diesen Listen, auch bei Java 14, wo man sich so denkt, okay, wird Zeit, dass das endlich mal kommt. Und Multiline-Strings ist halt auch sowas, wo ich mir denke, ja. Also ich habe halt in meinem letzten Projekt, bei meinem letzten Arbeitgeber noch JSON in einem Unit-Test mit Anführungszeichen und
Backslash N.
Ja, geschrieben.
Wir haben das auch gemacht, aber wir haben das Backslash N weggelassen, weil JSON ja die Line-Breaks nicht interessieren und haben das sozusagen nur fürs visuelle Auge Zeile für Zeile aufgebaut, aber haben uns die Backslash N gespart.
Aber du musst ja auf jeden Fall die Anführungszeichen dann escapen.
Wir haben natürlich einfache Anführungszeichen genommen und am Schluss einmal Replace All einfache durch Doppelte geschrieben. Aber ja, genau.
Natürlich habt ihr das
gemacht. Natürlich haben wir das gemacht. Deswegen, also das fand ich gar nicht so viel schlimmer zu lesen, aber es gibt mit Sicherheit Anwendungsfälle, wo man so größere Texte mit mehreren Zeilen.
Aber das heißt so, Multiline-Strings ist jetzt nicht was, wo du sagen würdest, wow, endlich haben wir Multiline-Strings, jetzt nicht was, was dir irgendwie gefehlt hat irgendwie?
Mir persönlich nicht, aber ich meine, ich sehe ja immer nur einen Ausschnitt aus der ganzen Community. Also ich gab schon einige, die das ziemlich cool fanden und ich habe auch schon in einem Talk einen gehabt, der gesagt hat, oh mein Gott, wieso haben sie denn so einen Mist eingebaut, das hätten sie am besten weggelassen sollen.
Okay.
Weil wenn schon, dann möchte ich auch innerhalb des Multiline-Strings direkt auf Variablen von außen zugreifen. Also das nennt sich in der Regel, glaube ich, String Interpolation. Ne?
Mhm. Ja, oder ja, String Templates oder so.
Ja, ja, genau. Also dann hätte er am liebsten das gehabt. Das wäre für ihn wertvoll gewesen.
Das ist natürlich schon sehr praktisch, muss man sagen.
Aber das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das sind ja, hätte ich jetzt, ja, schön, dass das, als, aber es ist ein weiteres Feature.
Ja, ich glaube früher, also ganz am Anfang hieß das Feature auch Raw String Literals. Mhm. Und dann haben sie auch festgestellt, dass Interpolation und mehrzeilige Strings völlig orthogonale Features sind, die nichts miteinander zu tun haben und haben sich halt entschieden, erstmal die Textblöcke zu machen. Wobei ich dann jetzt heute in Vorbereitung, ich habe mich ein bisschen vorbereitet auf die Folge, gesehen habe, sie haben jetzt ja in 13 das als Preview drin und in 14 kommt es als neues Preview nochmal. Mhm. Und da haben sie dann tatsächlich noch zwei neue Escape-Sequenzen hinzugefügt. Die eine ist, man kann einen Backslash setzen, dann wird keine New Line erzeugt, auch wenn ich danach Enter drücke und sozusagen im Editor eine New Line produziert habe.
Okay. Also so ein bisschen, also wie damit wenn du im Terminal quasi eine neue Zeile machst.
Genau, damit du den String nicht beliebig weit nach rechts, also damit du nach 100 Zeichen umbrechen kannst, sozusagen eine Zeile.
Ohne, dass es quasi im String ein Umbruch ist. Ja.
Genau, das Zweite, was man noch machen kann, ist Backslash S.
Ja.
Das führt dazu, dass gewisse Spaces am Schluss nicht weggetrimmt werden. Weil manchmal möchte man ja so fixe Länge haben für so coole CSV-Formate, wie man die noch vom Host kennt und so.
Ah ja, okay.
Ich kann mich noch daran erinnern, wir waren doch letztens bei der Entwickelbar und da haben wir doch, mit wem, mit dem Christian, haben wir doch irgendwie noch gecheckt, ob irgendwie, wie sich Multiline-Strings mit Tabs oder Spaces verhalten. Das war noch ganz nerdig, muss ich sagen. Das war überflüssiges Wissen, aber ganz.
Ich meine, ein Tab wird wie ein Space behandelt.
Ich glaube, so war das, ja.
Ich bin halt gespannt, wie das dann hinterher betriebssystemübergreifend mit den Line-Endings.
Das ist natürlich, also das finde ich immer so lustig. Da merkt man halt, wie enterprisig Java ist, weil im Gegensatz zu vielen anderen Sprachen ist das standardisiert.
Ach,
okay. Es ist egal, welches Newline dein Editor dort einfügt, es fühlt sich immer wie ein Linux-Line-Feed an. Zur Laufzeit. Selbst wenn es ein Windows Carriage Return Line-Feed war.
Ja.
Na, wie du hast gelernt.
Also da merkt, also ich finde das sowohl positiv als auch negativ, ne? Also andere Sprachen führen so Features einfach ein und gucken mal, und in Java wird elendig lange vorher drüber diskutiert. Dafür sind so Dinge dann auch standardisiert und nicht laufzeitabhängig, also je nachdem wo du es ausführst oder welche Laufzeit.
Ja, das ist ja schon mal nicht schlecht.
Beides,
muss ich sagen. Also auch ein Problem, was wir manchmal haben, wenn wir Tests schreiben, weil wir dann in unseren Tests Gradle-Files generieren und dann je nachdem kann es halt schon mal sein, ne? Dann ist halt ein anderer Host, der macht dann eine andere Line-Endings rein und so, und dann sind Sachen kaputt. Aber naja. Warum gibt es überhaupt unterschiedliche Betriebssysteme? Immer dieser Schmerz mit den unterschiedlichen Betriebssystemen.
Wie ist denn eigentlich dein Stand? Du wolltest doch irgendwie Linux irgendwie eine Chance geben. Wie ist da der Stand?
Hat noch ein bisschen Zeit.
Ach so, okay.
Aber trotzdem, 2023 ist das Jahr von Linux auf dem Desktop bei mir.
Das denke ich ja. 2025 wird das Jahr von Linux auf dem Desktop, da sind wir uns einig.
Ja.
Und 26 dann auf dem Server, oder?
Ja.
Aber tatsächlich, ich sag manchmal auch, es ist ein bisschen traurig, dass wir im Jahr 2019 uns immer noch um Encoding Gedanken machen müssen.
Ja.
Vor allen Dingen, wenn man mal irgendwo so ganz komische Zeichen debuggen musste. Also ich weiß, wir hatten mal irgendwo ein Backspace als Zeichen versteckt.
Mhm.
Das führt zu ganz lustigen Effekten an allen möglichen Stellen.
Ich meine, du hast ja gerade erst die Geschichte von dem to uppercase to lowercase erzählt, ne? Wo ich auch dachte, wow, krass. Also vielleicht willst du es noch mal kurz erzählen.
Achso, genau. Also ich meinte das immer irgendwo im Hinterkopf gehabt zu haben, dass mir das ein Kollege erzählt hat, den ich sehr schätze. Und jetzt gab es halt bei Stack Overflow, hat jemand die Frage gestellt, mein Programm ist an der Stelle so und so langsam und ich habe das debuggt. Und das ist eine Stelle, wo ich in der Schleife ständig to uppercase aufrufe mit der türkischen Locale. Und dann hat man ihm erklärt, dass um to uppercase in der türkischen Locale zu machen, das kleine i wird zu einem großen i mit zwei Doppelpunkten drüber.
Mhm.
Und genau für die Sonderfälle guckt to uppercase in der Hash-Table. Das ist so das alte Map-Ding in Java, was aber synchronisiert ist. Und das heißt also, beim Multithreading müssen da alle warten, um nacheinander da durchzukönen. Und der Kollege hat mir, meine ich, vor Jahrzehnten oder vor 5 Jahren schon gesagt, ja, to Lowercase ist im Zweifelsfall schneller als zu Uppercase. Und das holte mich diese Woche auf Twitter sozusagen wieder ein.
Ja, das ist sehr geil.
Unnützes Wissen 2.0.
Ja. Ja. Naja, bevor wir jetzt weitergehen, oder wollen wir irgendwie über die Switch-Expressions reden? Ansonsten würde ich nochmal die Frage an dich zurückgeben, wie du das so hältst mit diesen VM und Garbage Collection Updates. Ist das was, liest du dir das alles durch und guckst dir das an, oder sagst du auch so, da steige ich ein bisschen aus, wenn da irgendwie darüber diskutiert wird, dass jetzt irgendwie, was habe ich da gerade gesagt, der Concurrent Mark Sweep Garbage Collector wird jetzt entfernt. Also da sind Sachen,
ich bin raus übrigens,
da bin ich auch.
Das ist aber schade eigentlich, oder? Also ich lese es mir zumindest durch, ich verstehe nicht immer alles, aber gerade bei den Garbage-Kollektoren ist halt unwahrscheinlich viel passiert. Ne? Also dieser Concurrent Mark and Sweep ist, ich weiß gar nicht, ob der mit, der ist auch noch nicht so lange dabei, ich glaube mit 1.6 oder 1.5 oder so ist der, glaube ich, erst eingeführt worden.
Sind ja erst 23 Jahre.
Ja, ja, aber versionsmäßig ist es noch nicht so viel lange. Nee, manchmal guckt man so ein bisschen, also gerade dieser Garbage First, also G1 wird der meistens genannt, der ist halt der neue Default geworden. Das sollte man vielleicht schon wissen, wenn man auf eine Version switcht, wo plötzlich dein Default Garbage Collector sich geändert hat, weil könnte ja sein. Und dann habe ich mir zumindest mal durchgelesen, was diese ganzen neuen kennen. Also es gibt diesen Zero Garbage Collector, der gar kein Garbage collected. Also der ist, den hat primär, glaube ich.
Das in der Implementierung steht nur No-Op.
Ja, tatsächlich, weil der ist auch dafür gedacht. Der ist primär dafür gedacht, dass du deinen Garbage Collector gegen den benchmarken kannst, um zu gucken, wie gut ist denn deiner, weil besser als nichts tun kannst du halt nicht werden.
Ja.
Und dann sieht man halt, wie viel man denn mehr tut.
Ja.
Und dann wird erwähnt, man könnte den in ganz speziellen Situationen noch benutzen. Also wenn du hyperperformant sein musst oder wenn du ein Command-Line-Tool hast, was du startest, das macht 5 Sekunden etwas und beendet sich dann wieder. Dann brauchst du vielleicht keine Garbage Collection. Dann könntest du den nehmen, um den letzten Tropfen Performance rauszulösen. Und dann gibt's noch diesen Epsilon, der hat auch irgendwie wieder kürzere Pause-Zeiten bei Peeps von über 32 Gigabyte oder sowas. Mhm. Das ist halt unnützes Wissen, das ich hab, aber da gucke ich dann auch nicht tiefer rein.
Okay.
Aber ich find's halt ganz spannend, dass so viele im Moment entwickelt werden. Ne? Also am Anfang gab's halt die 2, 3 und
da werden ja auch richtige wissenschaftliche Papers zugeschrieben, ne? Was jetzt irgendwie die richtige Strategie ist, um da irgendwie aufzuräumen.
Ja. Ja. Es sind ja auch Kerninformatik-Themen, muss man ehrlicherweise sagen.
Ja. Nee, also, aber ich habe da drüber geguckt über diese Liste und war doch dann schon überrascht, wie viel da sich ändert und wie wenig eigentlich ich jetzt als User der Sprache da mitbekomme, muss ich sagen.
Ich glaube, das hängt halt auch wieder von der Anwendung ab, die man so hat, ne? Also es gibt mit Sicherheit irgendwie diese großen Anwendungen, wo halt auch sehr wichtig ist, den Garbage Collector zu tunen. Wenn man jetzt in diesen modernen Microservices ist, wo man auch einmal am Tag deployt, dann hat man ja meistens schneller deployed, als der Garbage einmal volllaufen kann.
Dann macht man einfach diesen No-Op-Garbage-Collector und wenn Memory voll ist, dann deployt man einfach neu.
Das klingt doch sehr geil. Ja. Nee, ich bin über, bei diesen Value-Types, da war Proposal, da wurde ja auch ein bisschen drüber erzählt, also ein bisschen motiviert, weswegen Value-Types eine gute Idee sind. Mhm. Weil ich die eben nicht Garbage collecten muss, so wie ich das verstanden habe.
Meinst du das Project Valhalla?
Das Project Valhalla, ja.
Ja. Da kommen die Value Types her, die, also ich hab's, das habe ich tatsächlich dann heute noch gelesen, um so ein bisschen mit wie Ahnen zu wirken.
Ja.
In der JVM gibt's halt die Primitiven, ne? Also Int und Long und also und dann gibt's eben diese ganzen Box-Types wie Integer und sowas. Und das sind halt Klassen und Klassen haben halt ein bestimmtes Memory-Layout. Also da hast du am Anfang einen Pointer, der dich auf die Felder verweist und so. Und die JVM muss immer in die Indirektion gehen. Und die Idee von Value-Objects ist es jetzt, dass ich eine Klasse schreiben kann, die der In-Memory dann wiederum wie eine Primitive ablegt. Das heißt, der weiß, du hast eine Value-Object-Point mit X und Y und eigentlich inlined er dann überall direkt X und Y hin und braucht nicht mehr diese Indirektion. Ja. Und damit braucht man halt weniger Memory und es wird schneller. Mhm.
Ich fand das sehr interessant. Ich habe mir das noch ein bisschen durchgelesen. Da gab es so einen Blogpost zu und da hat der, ich glaube, der Brian Götz heißt der, ne?
Brian Götz.
Ja. Ist ja da einer von den Compiler-Hackern oder was? Der hat halt gesagt, dass als sie damit angefangen haben.
Einer von den Compiler-Hackern.
Als sie die mit Java angefangen haben damals, da gab es so das Mantra, alles ist ein Objekt und deshalb muss alles irgendwie ein Objekt sein. Und zu der Zeit war irgendwie ein Zugriff auf den Arbeitsspeicher, also quasi um diese Indirektion zu gehen und halt dieser Pointer-Referenz zu folgen. Das war irgendwie genauso schnell wie ein Additionszyklus zum Beispiel, also eine Operation in der CPU. Und mittlerweile sind die CPUs aber so schnell geworden und mit den verschiedenen Cache-Layern ist das so, dass du quasi, wenn du zum Arbeitsspeicher gehst, dass du irgendwie 1000 Operationen verlierst. Ja. Sodass halt das wichtiger geworden ist, dieses Speicherlayout so anzupassen, dass es halt performant ist. Das fand ich irgendwie interessant, dass es halt da halt dann auch so aus der Hardware heraus so eine Motivation gibt, sich zu überlegen, wie man es machen kann.
Genau, und ich glaube, im selben Artikel kann man dann eben auch noch mal die Motivation für das, was du unter Java 14 stehen hast, für diese Records nachlesen. Denn damit das funktioniert mit diesem ganzen Inlining und sowas, muss man leider die Typen, die man da inlinen will, einschränken. Und in der JVM haben sie sich dafür entschieden, dass diese Typen, die Value-Objekte werden sollen, die dürfen von nichts erben. Weil du dann ja über die Klassenhierarchie berechnen müsstest bei Methoden, auf welche dispatchst du. Und die müssen alle final sein. Also alle Typen auch, also immutable müssen sie sein, Entschuldigung, genau, nicht final, aber alle Felder müssen immutable sein, weil sonst auch du wieder die Objektidentität bräuchtest. Und daher kommt dann dieses Records, was dann ein bisschen aussieht wie Data Classes in Kotlin, und ich glaube, Case Classes in Scala sind ähnlich, ohne mich da.
Ja, wobei bei den Data Classes und den Case Classes bei Scala hast du ja noch dieses Thema mit den ADTs, das heißt, die dürfen schon voneinander erben, damit du halt darüber Pattern matchen kannst. Das heißt, du machst quasi, du hast so eine finale Vererbungshierarchie, wo du nur, wo du sagst, okay, das ist mein Ziel-Trade, okay, und davon erben alle. Und wenn du dann Pattern-Match machst, dann kann halt der Compiler prüfen, ob du einen vollständigen Match machst, weil du jeden Fall abgehandelt hast.
Ja, ich glaube aber, für die Records müsste das auch gehen. Also Records können erben, aber dann bist du kein Value-Type mehr. Also Java hat, das sind halt,
ach, das sind also
viele
Sachen.
Viele werfen das zusammen, aber eigentlich sind es zwei unterschiedliche Dinge. Nämlich Value Types ist genau dieses coole Memory Layout, was es sehr viel schneller macht.
Okay.
Und Records ist eine kurze Form, eine Klasse zu erzeugen, die nur immutable ist und halt primär aus X Feldern und ein paar Methoden besteht. Das haben die getrennt.
Okay. Ja. Das ist ziemlich geil, Holger, oder?
Das ist geil, ja. Das finde ich nicht so.
Also so habe ich das verstanden. Das ist nie 100% Gewährleistung, ne?
Ja, also habe ich das gerade beim Drüberlesen auch verstanden.
Ja, ich muss sagen, ich fand es generell alles ein bisschen unübersichtlich irgendwie, weil es gibt halt da diese, also erstmal war ich überrascht, als ich mir angeguckt habe, was da alles gibt. Ich habe mir halt diese OpenJDK-Webseite angeguckt, ein bisschen geguckt und festgestellt, dass jedes Java-Release ist ein eigenes Projekt unter diesem OpenJDK-Dach. Und dann gibt es halt noch andere Projekte, wie zum Beispiel Valhalla oder Loom, können wir vielleicht gleich auch nochmal drüber sprechen. Und das sind so Projekte, die so ein bisschen so Exploration machen und gucken, okay, wie könnte man denn jetzt irgendwie Value-Types in der JVM bauen? Was muss man dafür irgendwie hacken oder was muss man irgendwie ändern oder woran muss man denken? Weil man muss halt sagen, bei Java ist ja halt auch immer sehr viel Historie mit dabei. Das war ja schon bei den Generics eigentlich so ein Thema, dass die halt bestimmte Kompromisse gemacht haben, um die so zu implementieren, dass es abwärtskompatibel ist, dass dabei halt nichts kaputt geht von dem, was vorher funktioniert hat.
Also wir sind bei Minute 51 jetzt nochmal ganz.
Ja, Monaden gibt es in Java nicht.
Ich werfe das einfach nochmal so in den Raum.
Wir sind ja jetzt schon fast bei den upcoming Features angekommen.
Aber das, was der Benedikt gerade gesagt hat, finde ich, mir ist das jetzt egal. Das spiegelt sich manchmal auf den Mailinglisten auch wieder. Also ich habe, glaube ich, 10 Stück abonniert oder so vom JDK. Und trotzdem kommen immer noch so Themen, wo dann jemand sagt, nee, aber hier den HTTP-Client, den besprechen wir aber auf der Core-Net-Mailingliste. Wo du dann denkst, oh nein, noch eine Elfte. Also als Außenstehender kannst du auch nicht eine Mailingliste haben, sondern die haben das halt irgendwie unter sich unterteilt. Ja. Und das kriegst du ganz schwer aufgedröselt.
Wahrscheinlich so ein bisschen wie die ASF auch, ne? Das ist ja auch so, dass du zu jedem Thema hast du dann da irgendwie 25 verschiedene Mailinglisten.
Ich muss zugeben, als ich dann hier diese OpenJDK, also diese Release, also diese Proposals durchgelesen habe, also es wird auch schon nicht so richtig auf Lesbarkeit geachtet. Also ich fand die sehr schwer zu lesen. Das war jetzt, also das, also hier und an den Leser denken war jetzt nicht die erste Priorität. Also da fand ich jetzt die, also da braucht es so Leute wie den Michael, die das für mich nochmal zusammenfassen. Oder den Kollegen.
Unterbrechen.
Ja, oder den Kollegen, wie heißt der Bäldung?
Ach so, dieser Java-Typ.
Der Eugen heißt der, glaube ich.
Ja.
Wobei die Webseite, das schreibt der ja nicht alles selber, ne? Das sind ganz viele Autoren, und ich habe zuletzt auch gelernt, je nachdem, ob man damit Geld verdienen möchte und wie viel, wird dein Name unter den Artikel gesetzt oder du veröffentlichst unter dem generischen Bäldung-User. Deswegen sehe ich die Seite immer so zwiegespalten, weil manchmal ist es abhängig davon, welchen Autor du gerade mit dem Artikel erwischst, wie gut die Qualität ist.
Okay.
Das ansonsten, genau, also die meisten Artikel da sind sehr gut, aber ich habe auch schon einige gefunden, wo ich gedacht habe, oh, das sollte man lieber vielleicht nicht so schreiben. Aber
ich habe halt festgestellt, dass halt genau zu diesen Themen, dass diese Artikel für mich an der Stelle genau den richtigen Abstraktionslevel hatten, um das jetzt zu verstehen. Also das musste jetzt für mich nicht bis ins letzte Detail gehen. Ja. Also um den GIS davon zu verstehen, war das schon gut.
Ja, jetzt haben wir irgendwie jetzt wissen wir, wo wir herkommen, was wir so hatten bisher. Ja. Was sagst du, Holger? Jetzt bist du so up to date.
Ja,
Java im Jahr 2019.
Geil, Data Classes. Hatte noch keine Programmiersprache.
Ist das, ist vielleicht 2020 für dich das Jahr von Java
auf dem Desktop?
Überall?
Ich denke, 2020 wird für mich das Jahr von Java auf dem Desktop. Ich denke, Swing, 2020 wird für mich das Jahr von Swing. Das kann man so sagen.
Ja?
Ja. Hast du schon mal Swing gemacht, Benedikt?
Ich habe mal in einem Projekt Swing gemacht, ja.
Oh, okay.
Aber Michael, ich habe
Hast du schon Zwing gemacht?
Ich habe diese Combo-Boxen gehabt.
Ach ja, richtig. Ja,
aber wir hatten tatsächlich ein eigenes Framework drüber und mein Lieblingsfeature war natürlich, wir hatten, es gab zwei Kollegen, die hatten wohl, wir waren zwischendurch mal nicht ganz ausgelastet. Und dann sind sie in einen, wir schreiben ein Reversi-Bot. Also Reversi ist dieses Spiel, wo man irgendwie Dinge immer umdreht, in diesen Wettstreit gegangen und dann haben sie festgestellt, das haben sie ein funktionierendes Multiplayer-Reversi gespielt. Das haben sie mit in dem Swing-Client verpackt und du konntest es ausrufen, indem du die Alt-Taste gedrückt hast und Bier eingetippt hast. Also B-I-E-R. Das passt auch sehr gut eigentlich zu diesem Podcast. Ja. So viel Swing habe ich gemacht.
Sehr schön.
Vielleicht sollten wir uns das vornehmen, dass wir in jedem unserer Projekte jetzt so ein Easter Egg einbauen, dass man Bier eingeben kann und da passiert irgendwas.
Das könnten wir tun.
Die Dancing Beer Banana.
Die Dancing Beer Banana.
Oder der Duff Man kommt dann.
Aber ich denke, Bier ist ein gutes Stichwort, oder?
Ich denke, Bier ist ein gutes Stichwort. Oh, nee. Der Michael, der hat noch.
Der Michael, der muss jetzt Kopf im Nacken und dann.
Ach so.
Wir müssen ja nur noch über das reden, worüber wir eigentlich reden wollten, weil wir haben das eigentliche Thema haben wir noch nicht besprochen.
Akku 31%, sage ich.
Und über die Switch Expressions bist du einfach nur so drüber gegangen.
Achso, ja komm, Switch Expressions machen wir nach dem Bier. Das ist ein relevantes Thema, denn das ist ja auch sehr kontrovers.
Nee, komm, wir machen jetzt hier, das kenne ich jetzt auch noch nicht, das Ding nennt sich Aussie Freeze Pop. Das ist ein Kollabo-Bier von Lehrwig, der besagten Lieblingsbrauerei von mir, und Fürst Wiatschek, meiner zweiten Lieblingsbrauerei. Das ist ein IPA, und das wird abgehen, sag ich.
Ja, schütt mal ein, bitte. Und dann kann der Michael mal das Etikett beschreiben.
Ach so.
Das sieht nämlich sehr spannend aus.
Ich wollte gerade sagen, ich bin ja zu alt für Instagram, sage ich immer selber. Stimmt wahrscheinlich nicht. Twittert ihr oder Instagrammt? Wie nennt man das denn da?
Wir haben auch Instagram.
Eigentlich müsstet ihr immer die Bierdosen, wenn die immer so schön bunt sind wie heute.
Ja, also wir haben. Ach so, jetzt habe ich hier falsch rum. Ja, wir haben Insta, allerdings, ich bin ja der Instagram-Account-Verwalter.
Danke dir.
Ich bin da so ein bisschen inspirationslos, muss ich sagen.
Ja.
Also immer nur Bierdosen.
Man muss da auch den richtigen Content irgendwie liefern irgendwann für die Leute.
Das überzeugt mich gerade nicht so.
Ja, oh je, das ist.
Oder es ist ein bisschen. Nein, da brauchst du noch was für mich.
Echt? Ich brauche noch was? Ja, gut.
Wir könnten dafür so eine Kaffeewaage verwenden.
Hätte ich da. Prüsschen.
Prost. Prost. Zum Wohl.
Auf den Fürsten.
Boah. Das ist jetzt vom Geruch her.
Ich rieche das schon wieder ähnlich.
Ja, das ist alles ein ähnlicher Stil. Genau. Das ist so mein Favoritenstil. Das ist alles das Hopfige, Fruchtige, das ist so meins.
Ich finde aber auch, das macht das Bier eigentlich tatsächlich besser. Also das würde ich alles lieber trinken als so ein normales Bier. Ich bin ja nicht so der
Biertrinker. Ja, ich auch.
Kannst du mit uns jeden Samstag im Holycraft machen?
Das finde ich auch sehr gut.
Ihr macht jeden Samstag ein Hörer.
Nein, nicht jeden Samstag. Aber wir sind öfter schon mal im Holycraft in Düsseldorf.
Ja, das finde ich auch gut. Das finde ich also schön hopfig, schön bitter, schön fruchtig.
Ja, es stimmt. Es ist auch, würde ich sagen, mehr Bitterkeit als jetzt das Frau Gruber.
Ja, also das Frau Gruber schmeckt mir auf dem ersten Schluck so besser. Aber das ist auch schon sehr geil.
Ja, kann mehr von kommen.
Ach so, jetzt, wo haben wir das, die Dose?
Die hast du da irgendwo hingestellt.
Ach, die Dose habe ich hingestellt. Jetzt,
Möchtest du das mal beschreiben, was man da sieht?
Ja, es ist schwer. Also man sieht Hände, einen blauen Menschen mit Sonnenbrille, ganz viele Blüten. Wahrscheinlich ist das irgendwie Hopfen oder Malz. Nee, Blumen halt. Und der, ja. Und noch eine Hand in Grau. Also ziemlich abgefahren, oder?
Das ist irgendwie so ein halber Kopf, ne?
Und so ein Astronaut ist da auch noch drauf.
Ja, ne? Ist das ein Astronaut? Ja, kann
sein. Sie ist so ein halber Kopf irgendwie.
Ja, ja.
Und irgendwie ist der Kopf in der Mitte durchgeschnitten. Und aus dem Kopf kommen dann Blumen und Köpfe und Hände und anderes Zeug raus.
Ja, sehr schön.
Was will der Künstler uns damit sagen?
Sieht aus wie ein wilder Acid-Trip, würde ich sagen.
Ach so, das ist, glaube ich, gar kein Astronaut. Das ist Aussie Freeze Pop nennt sich das Ganze. Mhm. Gut, jetzt müssen wir nur noch in 10 Minuten abhandeln, was jetzt in Java 14 alles so kommt.
Nee, lass uns mal kurz über die Switch Expressions reden, weil die waren ja in Java 12 schon als Preview dabei und in Java 13, glaube ich, irgendwie als zweites Preview. Mhm. Und da habt ihr beide ich habe ja den Link dazu gepostet, wo das wild diskutiert wurde, habe es dann selber nicht gelesen. Aber Holger, weil du ja, weil auf dich immer Verlass ist, liest du immer alle Sachen, die ich irgendwo hinschreibe, auch wenn ich selber nicht lese.
Ich hab's
Fass auch, das doch nochmal kurz zusammen.
Ich habe es nur so halb durchgelesen, aber der Jodah Stephen, heißt der Jodah Stephen? Der Jodah Time damals mal gebaut hat und jetzt Jodah Time neu in Java erdacht hat. Hat eine starke Meinung zu Java-Features und hat da wie all die vier Varianten aufgezeichnet, mit denen man jetzt Switch-Expressions, also Switches machen kann in Java. Einmal Expressions und einmal Statements.
Ja.
Und da gibt es die Variante, wie war das? Die als es gab vier zwei Dimensionen. Es gab einmal Expression oder Statement und einmal New Syntax, Old Syntax. Das war das, glaube ich. Ja. Genau, also einmal das Geyieldete und einmal klassisches Return, also mit Pfeil und ohne Pfeil.
Okay, also vielleicht einmal, um alle abzuholen. Genau. Expression bedeutet, dass dieser ganze Switch-Block etwas quasi einen Wert zurückgibt, den ich zuweisen kann. Also ich kann schreiben, int i gleich Switch, und was dann in dem Switch-Ausdruck ausgewertet wird, kommt zurück und wird quasi zugewiesen. Mhm. Und Statement ist halt so, wie es vorher war, oder?
Genau, richtig. Das war Fall 1 in seinem Fall, glaube ich.
Und wenn du so eine Expression hast, dann kannst du wie früher auch schreiben Case 3 Doppelpunkt. Mhm. Und dann hatten sie im ersten Variante, konntest du schreiben Break 3 und hättest damit 3 als Rückgabetyp gehabt. Mhm. Das hat aber die Leute sehr verwirrt, weil das mit dem Break von vorher gleich ist. Mhm. Deswegen haben sie als neues Keyword jetzt Yield eingeführt. Also man schreibt dann Yield 3. Mhm. Und dann gibt's aber auch noch die kurze Form. Da benutzt man dann Case 3 und dann macht man so einen Lambda-File und kann dann einfach, wir hatten irgendeinen anderen Typ, also Case, irgendwas, File führt zu und dann 3.
Ja.
Das 3 ist dann auch implizit als ein Return.
Und das ist alles jetzt gültig, oder was?
Ja.
Und auch Mischformen?
Nein.
Okay.
Mischen darf man nicht und wenn es eine Expression ist, muss sie exhaustive sein, also die muss alle Fälle abfrühstücken.
Genau.
Das heißt, du müsstest ein Default haben, weil sonst wüsste er nicht, also sonst könnte man halt sagen, dann gibt der Null zurück, aber was machst du beim Int? Gibt der Null? Also du musst vollständig sein.
Mhm. Wobei ich jetzt gar nicht mehr ich habe die vier Fälle jetzt in Hamburg runtergebetet, aber also ich glaube mit Fall 4, also der Fall Expression, Exhaustive, New Syntax, da war er mit einverstanden. Aber mit allen anderen drei, mit Fällen, also Fall 1 war Switch, wie es bisher immer war. Und Fall 4 halt New Syntax, Exhaustive und Expression, fand er auch gut. Aber die Fälle dazwischen, die fand er irgendwie nicht gut.
Ich glaube, er hat halt vor allen Dingen damit argumentiert, dass das muss jetzt halt jemand alles kennen. Ne? Also jemand, der jetzt neu mit Java anfängt, muss eigentlich alle vier Fälle lernen, damit der es immer verstehen kann. Und das ist halt schon sehr viel kognitiver Overhead, den man da
hat. Ich glaube, bei einem Teil war das die Fehleranfälligkeit, dass ich halt, dass die Syntax an sich mich dazu verleitet oder mich dazu verleiten könnte, halt zum Beispiel das Yield zu vergessen. Und dass mir das gar nicht auffällt. Und das hat er halt sehr kritisiert. Das wäre ein
Compiler-Fehler, aber
ich weiß. Ich glaube nicht, weil es gab ja noch dieses Fall-Through und Not-Fall-Through.
Ja, ja.
Und ich glaube, das war eben dann kein Compiler-Fehler, das kam ein anderer Wert dann zurück.
Ah, okay. Ja, dann fällt er vielleicht trotzdem durch,
Dann fällt er trotzdem durch und es kommt ein Wert, also.
Ja, und es kommt dann der.
Ja, und es kommt dann eben der Wert drunter zurück. Ja. Und du würdest das halt eben nicht erwarten.
Ja.
Aber, ja. Da sind wir jetzt.
Ich find's interessant, dass jetzt um Switch Expressions so ein Riesenthema gemacht wird, weil das war ja in Java eigentlich nie was, wo man sagt hat, okay, ich mache jetzt irgendwas mit Switch. Aus meiner Sicht war immer so nach dem Motto, mach das lieber nicht. Also auf jeden Fall mein Gefühl. Und das erste Mal, dass ich da dachte, das ist ja echt, das kann echt cool sein, war,
wie soll es auch anders sein? Jetzt kommt's in JavaScript.
Nein, bei Scala natürlich.
Ach so,
bei Scala sind natürlich die Pattern-Matches, die sind natürlich, oder die Case-Statements sind halt, Case-Expressions, sind ja immer Expressions, sind natürlich ziemlich cool.
Ich muss lächeln, weil ich damals, als das Switch über Strings eingefügt wurde, das ging ja auch nicht schon seit, also das ist auch erst im Nachhinein zugekommen. Mhm. Ich fand das immer schon irgendwie überflüssig, weil wieso sollte man über Strings switchen? Aber klar gibt es Anwendungsfälle. Und was ich dann in der Diskussion jetzt mit dem neuen Feature so lustig fand, ich habe Switch in der mittlerweile eigentlich immer wie eine Expression behandelt, weil bei mir ist so ein Switch fast immer in einer eigenen Methode, wo dann jeder Case Return macht. Also ich habe die eigentlich schon zu einer Expression in Anführungszeichen umgewandelt.
Ja.
Ja, aber ich meine, also mir fällt das immer mal wieder auf. Wir haben in letzter Zeit sehr viele Kolleginnen und Kolleginnen, die irgendwie nach der Uni oder mit ihrem ersten Beruf bei uns anfangen. Und wenn ich dann mitbekomme, was die alles lernen müssen, dann denke ich mir halt schon manchmal, was haben wir für ein Monster geschaffen, was wir ihnen da vor die Brust gesetzt haben. Also
Ja, das stimmt, ja.
Muss man plötzlich Maven lernen und wissen, dass Surefire und Failsafe, dass die Phasen haben und wo sie dann Spring Boot hochfahren, wie man, also jede Abstraktion kostet halt und vermutlich entwickelt sich auch jedes Ökosystem irgendwo mal in eine komplexere Richtung. Aber es ist schon, glaube ich, heftig, was man Leuten doch zumuten muss.
Aber ich glaube, gerade Expressions, weiß ich nicht, ob das jetzt komplexer ist. Also ich war letztens noch, das stimmt, wir waren auf der Kotlin Everywhere. Mhm. Da war ich ja in diesem Java to Kotlin Talk. Mhm. Und da gab es eine rege Diskussion, ob der diese Expression-Syntax, dass ich also quasi so Expression-Funktions-One-Liner schreiben kann. Da war der alte Java-Haudegen, da waren so ein paar Leute von da, die waren da sehr von überfordert. Weil das kennst du aus Java nicht, weil Methoden sind immer mit Klammern und das verstehe ich auch.
Du meinst beim Aufruf oder bei der Deklaration?
Bei der Deklaration.
Kannst du quasi sagen, weil fun
da,
und
ja,
dann
das
gleich.
Das überlegen sie nämlich für Java ist das auch. Es gibt ein JEP, also das sind diese Enhancement Proposals, wo sie auch überlegen, ob man das auch in Java einführt tatsächlich.
Ich finde es gut.
Nee, also aber wenn man jetzt sich mal ein bisschen mit anderen Sprachen, halt hier Scala oder halt, so Gott will, auch JavaScript sich da mal das angeschaut hat, ich finde es mittlerweile besser lesbar. Und ich finde es auch, wenn ich das jetzt neuen, also Newbies beibringe, das ist selten ein Problem. Okay. Also ja, ich bin bei dir, was haben wir für ein Monster erschaffen? Das ist vollkommen richtig. Ob das jetzt bei Statements der Fall ist, bin ich mir nicht sicher.
Ich meinte halt eher generell, was den ganzen Sprachumfang, also wenn du dann bei JavaScript gerade dieses Hoisting und so lernen musst, was sich dann mit den neuen Class-Syntaxen wieder anders verhält. Und ich weiß, wir haben Kollegen, die hassen das Neue und ich finde das Neue viel zugänglicher. Ja. Und dann musst du aber beides lernen und so. Ja. Das ist halt auch, macht es nicht einfacher für den Einstieg.
Ne? Ja, das ist richtig.
Aber also ich würde da gerne noch mal einen Bogen spannen zu deiner Vita, weil ich habe nämlich dann mir deine Vita durchgelesen und da stand irgendwie, einer deiner ersten Jobs war die Webseite von irgendwem mit PHP und weiß ich nicht, was neu machen, wo ich auch dachte, PHP ist jetzt auch nicht, glaube ich, das Beste von der Welt, um irgendwie anzufangen, weil es hat ja auch so viele Quirks irgendwie, die man kennt.
Es war JHP.
Was war das für ein?
JHP.
Nee, es war schon normales PHP.
Okay. Ich wollte dich retten jetzt.
Na, ich musste tatsächlich lachen, weil es stand Donnerstag hinter einem Kollegen im Büro, der auch gerade irgendwas mit PHP und Laravel machte. Und da habe ich ihn gefragt, ob sein Editor denn, wenn er Punkt drückt, da die File-Syntax draus macht. Weil in PHP, wenn du Objekte hast, musst du ja, um eine Methode aufzurufen, nicht einen Punkt, sondern so ein File hinschreiben zur Methode. Und ich frage mich bis heute, wie jemand auf die Idee kommt, so etwas, was man ständig braucht, wie Methodenaufruf, mit zwei Zeichen. Ja. Also das endet ja die Developer-Productivity, die sich ja dein Arbeitgeber
angeschrieben hat. Interessant. Mein erster Gedanke wäre, das ist ja eigentlich viel objektorientierter, weil du schickst ja eine Nachricht.
Du sagst aber ja quasi, ich muss ein Zeichen mehr tippen.
Ja, aber du schickst die Nachricht. Das ist halt, das ist visueller im Code.
Wie ist es denn in Smalltalk?
Aber da könnte man doch bestimmt das UTF-8-Zeichen für den Pfeil nach rechts nehmen.
Ja, bestimmt.
Das heutzutage.
Also ich glaube, das stimmt, es kommen immer mehr Sachen, es wird immer komplizierter, aber das hast du immer gehabt. Yeah.
Ne? Also. Es sollte gar nicht wertend gemeint sein, aber es ist, also gerade je länger man halt da drin ist, man kommt ja in dieses, ich weiß gar nicht, ist das Stockholm-Syndrom? Nee, aber dieses, dass man selber gar nicht mehr sieht, wie bekloppt das manchmal von außen aussieht, was man da denn tut. Ne?
Ja. Ich dachte, Stockholm-Syndrom wäre, wenn man als Geisel sich in seinen Geiselnehmer verliebt.
Ja, aber wenn man Java verteidigt, weil man Java macht, ist das dasselbe, sagt man mir immer.
Ja.
Nee, das ist schon. Ja, aber bin ich dabei.
Ja, nach dieser kurzen Einleitung. Ja.
Wir sind bei einer Stunde 10.
Können wir ja jetzt zu den upcoming Java-Features kommen. Ich finde das gut, dass wir es gemacht haben, weil wir haben jetzt mal alle Leute, die da draußen sitzen und sich das anhören, die haben jetzt abgeholt. Die sind jetzt komplett up-to-date. Die wissen jetzt wieder, ich weiß, ihr macht eh alle Java 8, aber ihr wisst jetzt, was in den letzten 5 Java-Releases passiert ist. Ihr hättet
noch einfach zu Michael in den Talk gehen können. Wie jeder vernünftige Mensch das.
Man kann den Michael aber nicht anrufen und sagen, kannst du mal schnell den Talk hier halten.
Ich denke schon, dass
man das tun kann. Den Podcast kann man jederzeit hören.
Ich denke, also das ist Michael as a Service.
Also manchmal passiert das ja irgendwie so, oder? Auf so User-Groups wirst du gefragt, willst du den hier halten?
Ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit, Holger, dass wir noch mal über Java 14 reden? Oder,
wir haben noch ein bisschen Bier da.
Oder müssen wir Folge 2?
Die Frage ist eher, was die Batterie sagt.
Die Batterie sagt 20%. Die machen wir noch leer.
Sonst spacke ich einfach das Kabel rein.
Lass uns das doch vielleicht mal umdrehen. Und ich habe ja jetzt gerade die ganze Zeit gesagt, was ich irgendwie spannend fand. Sag du doch mal, was du an Java 14, was da so für dich die Themen sind, die du spannend findest.
Zack, da wird die Liste
gerade mal meine Liste.
Du kannst auch auf meine Liste gucken.
Ja,
aber das sind ja wieder nur die Themen, die ich spannend finde.
Genau, also das, was du ja gerade schon gesagt hast, was du an dem Pattern, an dem Switch so cool fandst mit diesem Pattern-Matching, das kommt jetzt tatsächlich in Java 14 auch wieder als so Preview-Feature. Also Preview-Feature sind welche? Du musst beim Compilen schon sagen, ich möchte explizit Preview-Features benutzen. Mhm. Und du musst beim Ausführen auch noch mal sagen, dass du, also sozusagen doppelt geschützt, weil die sagen halt, da kann sich noch relativ viel am API ändern, das so zum Ausprobieren. Aber es tut im Grunde das, was man so denkt. Also man kann dann sowas sagen wie if s, ach Quatsch, es ist ja gar nicht
für Instance
Matching auch, für Switch, oder? Sondern für Instance Off, Entschuldigung, genau, für Switch, das soll später auch nochmal kommen. Genau, bei dem Instance Off kann man halt sagen if x Instance of String. Und dann kann man innerhalb des Ifs tatsächlich auf X zugreifen, wie auf einen String. Das heißt, ich kann dann Lengths oder .substring ohne einen eigenen Cast aufrufen.
Ja. Das ist dann so ein Smart Cast quasi wie Kotlin, ne?
Ja.
Allerdings, also, genau, Kotlin macht das genauso, ne?
Ja.
Also in Scala ist es ja gerade in Case Classes cool, damit Pattern Matches zu arbeiten.
Ja, ich glaube, da fallen viele Sachen ja zusammen, weil in Scala, also was ja auch noch da reinfällt, ist ja dieses Destructuring. Das ist ja, glaube ich, bei Java erstmal ein bisschen aus.
Nee, das kommt mit in der Switch, soll das eigentlich auch noch mit drin sein.
Destructuring
zumindest auch. Für Records wahrscheinlich geht das dann.
Okay. Also das heißt quasi, du matchst quasi, okay, das ist ein Record und die Variable x in dem Record hat den Wert 5. Und nur dann greift dieser Fall zu.
Ja, da bin ich nicht sicher, ob er das auch kann. Du kannst zumindest direkt beide Werte aus so einem Record binden, ne? Also kannst sagen, wenn es ein Record ist mit XY und dann hast du XY, kannst du direkt drauf zugreifen, ohne dass du wieder über so und so Punkt X gehen musst.
Ach so, okay, weil ich habe nicht da dran geschrieben, Scala-Pattern-Matching für Arme, aber dann scheint es ja doch ganz cool zu sein.
Naja, das ist bei dem Switch, ne? Das Instance Office tatsächlich nur dieses Smartcast.
Okay.
Das haben sie halt auch wieder getrennt, ne? Also das ist auch so dieses, dass das Switch eine Expression geworden, ein Statement geworden ist, ist auch nur eine Vorarbeit gewesen. Okay. Die wollten immer per Switch Pattern-Matching machen und haben festgestellt, ach, wenn wir da sowieso hin müssen, dann können wir auch erstmal eine Expression oder ein Statement draus machen und dann, eine Expression, ich rede.
Expression.
So viel Bier, Expression. das sind sozusagen so Zwischenschritte gewesen.
Ja.
Genau, und sonst, wenn ich hier nochmal drüber gucke, was ganz gut angenommen wurde, ist auf jeden Fall sind die Helpful Null Pointer Exceptions.
Da habe ich dran geschrieben, dass da keiner früher drauf gekommen ist.
Ist es ja, weil das ist ein Feature, was aus der SAP JVM kommt und was die schon seit Jahren haben. Und die haben das jetzt sozusagen nur dem OpenJDK
gestiftet. Okay, also SAP hat einen eigenen JDK-Build, der aber nicht offen ist irgendwie, den nicht irgendwie.
Ja, doch, die neueren schon. Ich glaube, Submachine oder SAP-Machine heißt das.
Ach krass, das wusste ich auch nicht.
Und ich meine, die gibt es auch schon länger und da haben sie das aber schon früher umgesetzt.
Also der Punkt ist da, glaube ich, dass wenn eine Null-Pointer-Exception fliegt, wird angezeigt, welche Variable jetzt tatsächlich null war. Ne?
Ja, weil das steht mit in dem Course.
Okay.
Also der Course ist, glaube ich, aktuell immer leer und dann steht halt drin, du hast hier auf local.foo aufgerufen und darauf lässt sich meistens ja schon. Also ich glaube, wenn du zweimal .foo in derselben Zeile hast, dann weißt du auch nicht genau, welches es ist, aber es hilft auf jeden Fall schon.
Ja.
Also es ist einfach deutlich mehr Kontext. Also ich glaube, die Variable, die null war und die zuweisende Variable, die beiden werden angezeigt.
Mhm. In dem JEP stand immer nur so eckige Klammer, kleiner als kleiner als kleiner als local. Also da stand so ein Platzhalter, aber ich habe mir noch nicht angeguckt.
Ich hatte irgendwo was Konkretes gesehen. Okay. Also da stand beides, glaube ich, drin.
Das wär,
und das ist, da bin ich beim Benio. Also ja, das hätte von Anfang an drin sein müssen irgendwie, aber
Wie ist denn da deine Meinung? Sollte man als User, also als Entwickler, sollte man eine Null-Pointer-Exception werfen oder wirft man immer nur eine Illegal-Argument-Exception?
Also ich werfe meistens Illegal-Argument-Exceptions. Was machst du denn?
Ich bin eigentlich auch bin auch der Meinung, dass Illegal-Argument semantisch irgendwie besser ist oder irgendwie besser passt und dass die Null-Pointer-Exception eigentlich was ist, was nur die VM werfen sollte, wenn sie das tatsächlich feststellt.
Ja, Moment, aber wir reden doch hier von Null-Pointer-Exceptions, die VM wirft. Oder
ja, reden wir davon, aber also ich komme eigentlich daher, dass es gibt ja zum Beispiel diese Objects-Klasse, diese Util-Klasse, die so ein Require-Not-Null hat.
Ja.
Und die wirft halt eine Null-Pointer-Exception.
Ach so, okay.
Und das ist halt so ein bisschen seltsam, weil eigentlich, wenn du die Argumente, du wirfst ja normalerweise die Exception, wenn du Argumente prüfst, quasi. Also du hast eine Methode und da kommen Argumente rein und die prüfst du. Und dann ist ja null eigentlich ein ungültiges Argument für deine Methode. Das heißt, du würdest eigentlich sagen, null ist halt illegal, deshalb ist es ein illegal Argument und nicht eine Null-Pointer-Exception, weil du hast ja an der Stelle noch nicht den Null-Pointer ausgelöst. Der ist ja noch nicht.
Genau, für mich ist quasi Null-Pointer, wenn ich etwas auf null aufrufe, dann fliegt die für mich.
Aber ja. Schön, dass wir da einer Meinung sind. Finde ich gut.
Genau, also ansonsten, also ich finde Records noch ganz nett, glaube ich, weil sich irgendwie viele Leute darüber beschwert haben, dass so eine reine Data-Class zu schreiben in Java immer so viel Aufwand
ist. Schon ein bisschen Zeremonie, muss man schon sagen.
String Hashcode, mich hat das nie gestört und ganz häufig braucht man Equals und Hashcode auch tatsächlich nicht. Also im letzten Projekt sind wir eigentlich immer ohne ausgekommen.
Ah, das Problem ist, dann hast du dann doch irgendwo das Hash-Set und dann denkst du dir, was ist denn hier los?
Klar.
Das ist. Aber ich freue mich halt darauf, es gab ja dann in Kotlin, gab es ja dann so diese ganze Iteration, wo die Leute dann lernen mussten, dass man keine Data Classes als Entities benutzt.
Ja, okay, ja.
Weil wenn du die halt in der Datenbank hast mit Hibernate und so und dann hast du da so ein generiertes Ding, wo du nicht mal mehr siehst, dass der im Equals und im Hashcode auf die referenzierten Collections zuweist, die dann lazy aus der Datenbank geladen werden. Das werden wir bei Java, glaube ich, dann auch alles durchmachen. Da wird es dann den Blogpost geben, Java Records
considered evil.
Ja. Den wird es geben.
Sollen wir den schon schreiben, Benedikt, schon so im Vorhinein? Wollen wir nur noch auf Release klicken, was denn da ist?
Ja, was ich noch aufgeschrieben habe, ist die Foreign Memory Access API, die irgendwie anscheinend ein Ersatz für SanMisc Unsafe ist. Das ist ja was.
Ich habe das Ding durchgelesen, ich habe original kein Wort verstanden.
Wobei, das ist nur proposed to target.
Ne? Ja.
Ne? Das heißt also, im Moment ist es immer so, Java hat ja jetzt so Release-Trains, die einfach immer abfahren, wenn denn die Zeit um ist, also die Timebox. Und erst werden diese Jabs proposed und dann gibt es so eine kurze Review, da können noch Leute widersprechen oder sowas. Und wenn da niemand widerspricht, erst dann sind die wirklich geplant dafür. Ja. Und ich habe es hier zufällig offen und das Review endet am 12.12. Das ist nächste Woche Donnerstag oder Freitag oder sowas. Ne? Das könnte also auch wieder noch gedroppt werden. Okay. Und selbst wenn die getargetet sind, wenn die doch nicht ganz fertig werden, dann werden die wieder gestrichen.
Ja.
Ich glaube, das soll der Ersatz für SanMisc Unsafe sein.
Ja.
Hilft mir direkt gar nicht, weil in meinen Produkten oder Projekten benutzen wir das nicht, aber ich glaube für die ganzen Bibliotheken, die drauf aufbauen, also ich weiß zum Beispiel nicht, ob Gradle damit was tut, aber irgendwie so, ich weiß, Hazelcast braucht das ganz viel, weil die sehr performant sein müssen und für die ist halt cool, wenn die verlässliches API haben, auf das sie sich verlassen können. Ne?
Das ist eigentlich die Möglichkeit, sich so ein bisschen so eine eigene Speicherverwaltung zu bauen, ne?
Genau.
Also.
Ja.
Nee, du hattest einen Punkt irgendwie?
Wir haben noch eine halbe Stunde Zeit, glaube ich. Wollen wir noch über Fiber reden?
Du meinst über Project Loom?
Ja.
Sehr gerne. Also ich glaube, das war so ein bisschen das, was wichtig war in Java 14. Project Loom hat ja mit Java 14, glaube ich, ist es nicht irgendwie geplant.
Ist das nicht?
Ist es überhaupt geplant? Ich glaube, es ist überhaupt noch nicht geplant.
Nee, ich glaube, die bauen so nebenbei, die mussten ganz viel Internas umbauen. Und ich glaube, Teile der Umbauten sind auch jetzt schon mit in 14 drin.
Sag doch noch mal kurz, worum es da überhaupt geht, bevor wir jetzt hier irgendwie.
Oh, der Holger kann das bestimmt auch sagen, oder?
Das ist auch wieder so ein Artikel, bei diesem hier Foreign Memory irgendwas, da habe ich den Artikel gelesen, habe keinen mehr verstanden, es hat mich aber auch nicht interessiert. bei Project Loom war das klingt alles sehr spannend, aber ich verstehe trotzdem kein Wort. Also das ging irgendwie darum, dass sich irgendjemand mal wieder einen leichtgewichtigen Ersatz für Threads ausgedacht hat. Also es gibt, das ist noch leichtgewichtiger als Aktoren und noch leichtgewichtiger als Coroutinen.
Ja.
und Brian Götz macht das auch noch. Ist auch geil. Ja, und darum geht's letztendlich.
Weil ich glaube, das Wort Fiber ist doch sogar Java unspezifisch, oder? Ich meine, Fiber ist einfach nur eine generische Concurrency-Lösung, die auch andere Sprachen bauen können.
Ja, das kann sein. Ich glaube schon, das hat
oder Green Threads oder so wurde in dem Kontext auch ganz oft genannt.
Kann sein. Also das ist ja also in also Coroutinen, also Kotlin-Land, das ist halt dann in Kotlin implementiert und in das ist jetzt im JDK implementiert. Also von daher, ja, hat das schon so seinen Mehrwert.
Also ich glaube, das Detail, was da wichtig ist, dass es mit diesem Project Loom wirklich Bytecode-Anweisungen geben soll. Also dass wirklich auf VM-Ebene das implementiert ist. Bei den Coroutinen ist es ja so.
Ich glaube das nicht. Ich glaube, also es wird eine Fiber-Klasse zumindest geben. Das habe ich.
Das kann ja sein, dass in Java trotzdem auch, eine Fiber-Klasse gibt.
Drunter tatsächlich Threads benutzen und auch Thread-Pool.
Und Fork-Join. Die wollen das, das ist eine Abstraktion auf Fork-Join-Pool, glaube ich. Also heißt dann für mich auch Bytecode.
Das war das ist das, woran ich mich dunkel aus dem DevOps-Talk von irgendeinem der Entwickler
erinnere. Ach krass, dann habe ich es genau andersrum verstanden. Okay, dann habe ich es anscheinend falsch verstanden.
Und ich weiß nämlich, die haben jetzt schon so kleinere Dinge umgebaut, weil teilweise hast du halt so APIs wie Thread Local. Mhm. Und wenn du jetzt aber unten drunter was auf Fiber legst,
da brauchst natürlich
musst
Fiber
du überlegen, wie du musst halt überlegen, wie soll sich jetzt Thread Local verhalten, wenn du in einem Fiber aufgerufen wird. Ja. Dann willst du ja nicht das Lokale aller Threads, die mal, des Threads, der 50.000 Fibers mal ausgeführt hat, sondern willst ja das aus deinem Fiber. Und da haben sie schon diverse Vorarbeiten wohl gemacht.
Oh je.
Die einfach, also das kriegen sie nicht in einem Release komplett umgebaut, deswegen wird das so schrittweise kommen. Mhm. Genau, aber die Idee ist, glaube ich, primär, dass du den ganzen Overhead, den du mit Threads und dem Switchen und so hast, dass der wegfällt und du halt dann davon ein paar Millionen spawnen kannst und nicht nur ein paar hundert bei Threads oder ein paar tausend.
Ja. Das ist ja allerhand.
Holger. Aber ist das denn jetzt ein Vorteil, ein handfester Vorteil für dich als Scala-Buff? Sagst du dann, nee, ich mach das jetzt den ganzen Ackerquatsch nicht mehr, sondern mach das in Java?
Das kommt darauf an.
Also, oh, du alter Berater.
Also, wenn Fibers genauso schwer zu verstehen sind wie Aktoren, dann werde ich natürlich sofort Fibers machen.
Die spannende Frage wäre ja, wie funktionieren denn Aktoren aktuell hinterher? Ich weiß es halt nicht. Also, weil die müssen ja irgendwo unten drunter auch für Nebenläufigkeit irgendeine Art von Threads spawnen, oder?
Ja, klar. Also, da wurden dann auch immer, da kann ich mich noch dran erinnern, da hat dann irgendwie jemand mal, der da was mit zu tun hatte, mit dem ich gesprochen habe, ganz stolz erzählt, dass dann da irgendwie auch die Leute, die Concurrency in Practice geschrieben haben, haben da ja mit drauf geguckt, wie Akka gebaut wurde und dass das total toll und performant ist.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass die auch auf Fiber switchen, wenn es denn da ist, weil dann wären die Aktoren bestimmt auch schneller.
Das kann sein, das weiß ich nicht. Ich wollte dich eigentlich noch mal fragen, weil wir noch 10% Akku haben. Du wolltest ja eigentlich eine kontroverse Frage hier in die Folge werfen.
Ist das so?
Ja, hast du vorher angekündigt, dass du das
Das habe ich, weiß ich nicht mehr.
Nee,
weiß ich leider nicht mehr.
Ich dachte, du wolltest fragen, ob überhaupt noch irgendeiner Java braucht.
Die Frage wollte ich stellen jetzt, aber ja,
dann stell die doch mal.
Nee, ich finde, bei 10% Akku stelle ich diese Frage nicht mehr.
Da haben wir doch jetzt noch ein bisschen Zeit, drüber zu diskutieren.
Ich denke nicht.
Über die Relevanz von Java.
Ich denke nicht, dass das jetzt.
Meinst du, wir müssen den Sack zumachen? Ich finde, wir sitzen hier gerade so nett beieinander. Es fühlt sich ja, als ob wir gerade das angefangen hätten.
Das ist richtig, ja. Wir können einfach gleich eine zweite Folge
aufnehmen. Ich bin da so ins Sterben gekommen.
Genau, einmal Laptop laden und dann.
Ja, klar.
Komm, wir machen dann im nächsten Jahr eine Folge, die Upcoming Features in JavaScript.
Das können wir tun, ja. Das können wir tun.
Gibt's da coole Sachen, über die man Bescheid wissen sollte? Oder?
Doch, weiß ich jetzt
nicht. Bist du da hinterher irgendwie?
Du könntest so upcoming React-Features, das ist
Das
ist
geil?
Da kommt richtig was Geiles.
Okay.
Da kommt geiler Scheiß.
Okay. Ja, dann lass uns das doch machen.
Dann machen wir das doch.
So, okay, also wir reden nicht mehr darüber. Java ist, können wir dann festhalten eigentlich, ist die beste Programmiersprache der Welt.
Ich denke auch. Also solange es aus deinem Mund kommt, wenn du damit sagst, Scala ist jetzt nicht mehr die beste Programmiersprache der Welt, dann ist das Das verstehe ich jetzt so, dass du Scala jetzt in den Rücken kehrst. Dass du Martin Oderski gerade einfach per SMS Schluss gemacht hast.
Ach, deswegen hat er das Handy in der Hand.
Ja.
Wir können doch Freunde bleiben, Martin.
Nee, aber ich glaube, Scala, was ist das dann? 4 oder 5, was jetzt rauskommt?
3.
Ist noch drei, okay. Ich dachte,
das ist das, was unter dem Codenamen Dotti gerade entwickelt
wird. Genau, weil das wird ja auch ziemlich gehypt. So.
Das wird gehypt, das ist auch nochmal ein ziemlicher disruptiv scheint das zu sein.
Also die haben doch nur den Compiler neu geschrieben.
Das klingt so ein bisschen wie JBoss. 4.5, die haben doch nur den Kernel neu geschrieben von dem Ding.
Ja, also gut, das Fass machen wir jetzt, glaube ich, nicht auf.
Machen wir jetzt nicht auf.
Bevor wir das aktuelle Fass zumachen, wir machen das Fass nach der Folge auf jeden Fall noch auf. Ja. Wir haben ja noch ein bisschen Postfolgenprogramm für dich vorbereitet. Michael, da kannst du dich drauf freuen.
Ich werde lallend nach Hause fahren.
Das kann sein, wir fahren ja in dieselbe Richtung. Ich nehme dich ein Stück mit.
Das ist lieb von dir.
Möchtest du noch irgendwie abschließend was sagen? Fehlt dir noch irgendwas, was man gesagt haben sollte? Oder wie ist da so dein Fazit oder dein Blick drauf?
Was mit Sicherheit noch spannend ist, wo wir jetzt überhaupt nicht drüber gesprochen haben, was so Hype dazu gehört, sind halt diese ganzen Dinge rund um Projekt Graal, wo vor allen Dingen im Moment viel Hype dazu kommt, dass du das
9% Akku, gib ihm.
Dass man sozusagen Java in ein Native Image kompilieren kann und das verbraucht deutlich weniger RAM und startet deutlich schneller. Mhm. Das ist mit Sicherheit so die richtige Idee, weil Java im Gegensatz zu vielen der modernen Sprachen halt tatsächlich ressourcenhungriger ist. Und auch mit dem Nachhaltigkeitsthema und so ist halt durchaus auch RAM-Verbrauch oder Stromverbrauch ist nicht so nachhaltig. Das ist, glaube ich, noch was, wo man mal ein Auge drauf werfen könnte. Aber ich habe das zuletzt mal für so ein Spring Boot-Projekt versucht und aktuell tut es einfach noch weh, das zu ändern. Ja, ansonsten, ich mag Java, ich programmiere gerne in Java. Die ganzen anderen JVM-Sprachen, also Kotlin, Scala, auch Groovy oder so, finde ich auch spannend. Aber die sind für mich alle im Grunde sehr ähnlich. Mit denen kann man auch ähnliche Probleme lösen. Ja, so die Feature, die großen Teile haben wir durch. Manche sind halt für den einen oder anderen sinnvoller, manche braucht man nicht. Aber ich finde es halt gut, dass es sich irgendwie bewegt und dass die auch viele Einflüsse von modernen Sprachen übernehmen. Kann man halt sagen, die klauen, aber es spricht ja nichts dagegen, gute Features zu übernehmen, um die Sprache attraktiv zu halten. Also ich glaube, dass es auf einem guten Weg ist und ich mache mir eigentlich wenig Sorgen, dass ich Java nicht mehr brauchen werde in den nächsten 20 Jahren. Also ich mache das wie die Cobol-Entwickler. Ich mache das einfach bis in die Rente, wann auch immer die bei mir kommt. Ich wollte sagen,
wir sind halt irgendwann halt die Opas, die dann irgendwo da sitzen und diesen alten Java-Kram noch machen. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort gewesen.
Ich denke auch, oder? Ja, vielen Dank, dass du da warst.
Danke fürs Dasein.
Das hat total Spaß gemacht.
Ja.
Das war richtig gut. Und müssen wir jetzt noch irgendwie unseren Social-Media-Kram bewerben?
Nee, aber ich glaube, wir müssten eigentlich ein frohes neues Jahr wünschen und frohe Weihnachten, ne?
Ah ja, richtig. Das ist die Weihnachtsfolge, oder? Das ist richtig.
Das haben wir trinken sollen.
Ja. Das haben wir jetzt irgendwie verkackt, haben wir am Anfang vergessen. Aber das
stimmt, das wäre eine fantastische Ansage
gewesen. Das ist die letzte Folge vor Weihnachten, glaube ich.
Ja, dann.
Wir setzen uns nochmal zusammen, wir machen nochmal ein Weihnachtsspecial, wir beide. Vielleicht.
Auf jeden Fall vielleicht ein Weihnachtsspecial. Machen wir hier nach noch.
Ja.
Vielleicht hört ihr das auch vor dieser Folge, je nachdem, wie es rauskommt.
Ja. Leute, ich mache ja in letzter Zeit immer meine Abmoderation. Macht's gut. Gute Fahrt. Nehmt's nicht so schwer. Wir werden es schon irgendwie schaffen. Wir werden schon irgendwie durchkommen. Und es ist alles halb so wild. Und irgendwie schaffen wir das schon.
Alles klar.
Bis dahin.
Bis denn dann. Tschüss.
Starten wir gerade in die Testaufnahme.
Genau.
Die Testaufnahme wird auch häufig genommen als
Quelle, als ewig währende Quelle für Witze.
Ja.
Da müssen wir jetzt völlig zwanglos.
Ist das das, was ihr immer am Anfang reinschneidet?
Nee, ich versuche, was wir am Anfang reinschneiden, versuche ich immer aus der Folge zu nehmen. Das ist meistens das, was hinterher kommt. Stimmt,
manchmal gibt es den Abspann. Ne?
Ja.
Ich höre dir immer tapfer durch.
Wenn du jetzt was qualitativ Hochwertiges erzählst, dann kannst du auch in den Abspann reinkommen.
Ja. Das heißt also, die ganze Folge wird ein Abspann.
Also ich finde, wir müssen jetzt einige Sprüche noch aus dem Burger essen. Müssen wir noch hier rein retrofitten.
Ja. Was war nochmal dein Money-Quote, den ich an den Anfang schreiben muss?
Das war, dass Architektur eigentlich nur dafür sorgt, dass die Schmerzen woanders oder bei jemand anderem sind. Ja.
Sehr gut.
Auf jeden Fall. Oder wenn ich mit Menschen zu tun haben wollte, wäre ich Pathologe.
Fand ich auch gut.
Ja, grandios.